Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin ist der Jens Fauldraht und da drüben im tollen München.
Im tollen München, genau, du sagst es, direkt vom OnPage Org Campus heute ist der Markus Walter und der erste Gast sitzt schon hier bei mir und der andere wahrscheinlich bei dir, Jens. Der Stefan Weicher ist bei mir oder andersrum, ich bin bei Stefan Weicher im OnPage Org Campus. Sag mal hallo.
Servus, hallo.
Hallo, Stefan, wie geht's dir?
Ja, sehr gut, danke. Wie geht's dir?
Soweit, so gut. Und jetzt bleibt nur noch, dass man Johannes reinholen. Der sitzt ein Büro weiter hier in Berlin. Hi, Johannes.
Hallo, Grüße.
Das ist schön.
Servus, Johannes.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Vorstellungsrunde. Ich glaube, Stefan, bei dir könnte die relativ kurz sein. Ich meine, wer dich jetzt nicht kennt, der sollte sich einfach nicht SEO schimpfen.
Kurz, okay. Ich bin der Stefan Walcher. War bis vor kurzem bei der 1&1, Kollege von Markus Walter und bin jetzt im Product Management bei OnPage.org. Und ja, mache SEO schon sehr, sehr lange, seit 2007 eigentlich.
Genau, und da ist ja nicht vergessen, eine gute gefühlte Dekade, dass SEO-Brain hinter Catbird sieht.
Das weiß ich jetzt nicht, ob das so, wenn man das so sagen kann, aber ja, ich war 3,5 Jahre bei Catbird Seed und das war echt sehr aufregende und tolle Zeit.
Mit den Jungs immer, das tolles Team. Aber jetzt hast du ja auch ein tolles Team gesucht und vorher auch. Also du suchst dir immer tolle Teams.
Ich wollte gerade sagen, Catbird war toll und jetzt auch. Dazwischen, ging.
Nein, das hast du recht. Also ich habe echt immer Glück gehabt und immer ganz tolle Kollegen gehabt und bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich da auch immer so viel Spaß auch haben konnte bei der Arbeit. Auch mit Markus Walter.
Auf jeden Fall.
Fünfer kriegst du nachher.
Und du bloggst unter Promoteo.
Jetzt bleibt uns noch den Johannes vorzustellen.
Genau. Johannes, sag mal 3 Wörter zu dir.
Genau. Ich heiße Johannes Kunze. Ich habe in Darmstadt Informationswissenschaften studiert, bin dort auch das erste Mal mit SEO in Verbindung gekommen, weil dann nämlich ein gewisser Jens Fauldraht eine Vorlesung dazu gehalten hat. Und dann bin ich dem Thema verfallen. Bin jetzt seit April in Berlin bei TechValue als Online-Marketing-Consultant und auch zur Datenanalyse und im Bereich SEO tätig.
Super, alle wollen nach Berlin.
So ist es. Hat sich leider noch nicht ganz rumgesprochen bei uns im Unternehmen, aber wir geben uns Mühe, den Standort hier hochzuhalten.
Super.
Auch wenn hier ab und zu mal der Kaffee leer ist.
Passiert,
genau. Johannes, was hattest du eigentlich damals für ein Projekt?
Bei dir in der Vorlesung?
Genau.
Das nannte sich Rund um Whisky.
Ach, das Ding. Genau. Ich weiß. Ah, das war gar nicht verkehrt.
Ja, das gibt es auch noch. Es schreibt nur keiner mehr was, leider.
das passiert halt so, gell, wenn die Vorlesung rum ist. Geile Sache, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in die Show. Ich meine, mit euch zwei Gästen sollte es mir jedem klar sein, wir werden uns heute intensiv, wie angekündigt, und zweimal verschoben, um die Search-Konsole befassen und da Johannes die Sachen bei uns intensivst auswertet und Stefan jetzt ja direkt bei OnPage sitzt und dazu auch was sagen kann, die sind ja da auch aktiv, sind wir mal gespannt, was er uns dazu erzählen kann. Aber vorher natürlich ein paar kleine Rückmeldungen. Und zwar, wir haben 3 Gewinner für die Bannerplätze auf dem SEO-Portal, ihr wisst beim letzten Mal, die wir verlost haben, und zwar Henning Krause, Viktor Diethe und Fabian Auler. An der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch und viele, viele schöne Reichweite mit den Bannern.
Super.
Genau. Dann habe ich festgestellt, unsere Bewertungslage auf iTunes ist noch sehr mau, also ihr könnt uns da bewerten, uns gibt es da ja mehrmals, also es gibt einmal Termfrequenz an sich. Und dann gibt es für jeden Podcast nochmal was Einzelnes zum Bewerten. Ich hänge mal zumindest beide Links in die Shownotes rein, die für unsere Show, SEO House, und die für Termfrequenz. Ihr könnt natürlich auch gerne das Online-Radar da bewerten, weil die Jungs machen da auch einen geilen Job. Also das haben sie auf jeden Fall verdient. Aber ich hänge erstmal unsere zwei Links da rein. Ansonsten findet ihr die sowieso auf der Webseite. Aber ich dachte, was so in der Marginalspalte sieht, sieht man nicht, ist, sieht man halt nicht. Deswegen hänge ich es nochmal in den Fließtext rein. Wir würden uns da wahnsinnig freuen, weil bringt Aufmerksamkeit und Reichweite. Und dafür machen wir den ganzen Kram ja hier. Wir stehen schon ganz gerne im Zentrum des der Aufmerksamkeit der Podcaster über SEO. Ist ja eh schon eine Randgruppe.
Genau, mittlerweile ist es echt so, gell? Gab es früher irgendwie einige Podcasts und viele Blogs und mittlerweile.
Ja, Podcasts gibt es einige, aber halt keine Online-Marketing-Podcasts mehr.
Ja, ja, also die Online-Marketing meine ich ja. Bei uns irgendwie sehr, sehr dünn geworden in Deutschland.
Das stimmt. So, und der 4-Wochen-Rückblick, der wird heute relativ kurz, weil so viel Zeit hatten wir nicht und wir wollen sowieso mehr Zeit dann aufs Thema verwenden. Das mit dem Disavow, glaube ich, kam von dir, Stefan, oder?
Ja, genau. Search Engine Land hat einen geilen Artikel rausgebracht, beziehungsweise hat einfach die News rausgebracht, der Hinweis, dass man halt, wenn man von HTTP auf HTTPS wechselt, dass man auf jeden Fall die Disavow-Datei mit übernehmen sollte. Das wird oft vergessen und das ist ein wichtiger Hinweis auf jeden Fall, wenn man halt, ja, auf HTTPS wechselt.
Da hätte ich jetzt im ersten Moment auch niemals dran gedacht.
Aber ja, aber bei HTTPS muss doch, das sind doch noch andere Sachen. Also oft wird auch die Robots CST vergessen. Das sind halt so viele Sachen. Also dieser Wechsel von HTTP auf HTTPS, da kann man so viele Fehler machen. Angefangen mit Canonical Tag, Weiterleitung und so weiter. Also, und das ist natürlich nochmal so eine andere Sache. Aber und jetzt soll das Pinguin-Update soll jetzt auch irgendwie live bald kommen, Ende des Jahres. Also ist auf jeden Fall ein interessantes Thema.
Ein All-Time-Pinguin. Da hat man immer was zum Knuddeln dabei. Das Search Engine, ich glaube, die waren eh alle drei von dir, oder?
Genau, die mache ich einfach weiter. Und zweiter interessanter Link, auch wieder Search Engine Land. Also das erste war Search Roundtable, okay, sorry. Aber auf jeden Fall Search Engine Land, da geht es halt darum, dass halt Google jetzt verkündet hat, dass sie das Ajax-Crawling-Schemata, was sie bis jetzt, sagen wir mal, beworben haben, also ja, unter weggeschmissen haben, sozusagen nicht mehr relevant ist. Was nicht bedeutet, dass halt keine Ajax-Seiten mehr gecrawlt werden, aber das, was sie halt damals sozusagen festgelegt haben und Leuten versucht haben zu erklären, haben sie jetzt erstmal, ja weg damit.
Hat eh keiner sauber hingekriegt.
Ich habe es nicht versucht, ich bin kein Entwickler, also ich kann es nicht, aber ja. Genau, und der dritte interessante Link von mir ist jetzt ein Experiment von Dijon SEO. Da geht es darum, wie Weiterleitungen sich auf das Ranking auswirken. In dem Fall war es eigentlich so, dass sie halt den Test gemacht haben. Sie haben einfach URLs weitergeleitet und haben dann die Rankings beobachtet. Und da hat sich dann wirklich gezeigt, dass dann die Rankings sich verschlechtert haben. Nachdem sie die Links wieder weggemacht haben, die Weiterleitungen, haben sich die Rankings wiederholt. Nicht auf das alte Niveau, aber sie haben sich wiederholt. Und ja, so wie es aussieht, sollte man bei den Weiterleitungen immer darauf achten, dass man wirklich sinnvoll weiterleitet, beziehungsweise auch immer bedenken, das kann auch immer nach hinten losgehen. Also nicht einfach blind weiterleiten und sagen, ja, Linkpower, 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 sondern ja, Rankings können da wirklich drunter leiden. Also vielleicht sollte man auch drüber nachdenken, dass man irgendwelche Weiterleitungen wegmacht, wenn man jetzt schon welche drauf hat.
Ja, könnte man machen. Da müsste man wissen, was man hat, gell?
Da gibt's auch eine Liste, in jedem, die man einfach nur abarbeiten muss. Nein, Spaß.
Ein Excel-File.
Ja, dokumentiert überall im Nord.
Man kann auch in der Search-Konsole nachschauen. Hat ja meistens irgendwann einen Student gemacht, den man schon seit 3 Jahren nicht mehr beschäftigt und deswegen weiß auch keiner, wo seine Liste liegt. Oh, genau. Ja. So, und ich hatte noch einen, und zwar die Kollegen von Searchmetrics, an der Stelle einen schönen Gruß, haben hier ein schönes Beispiel rausgefunden von, wir wissen es alles, wenn meine Seite gehackt wird und irgendjemand rotzt dann da irgendwelche lustigen Doorway-Pages über meine Seite raus, dann ist es nicht gerade schön. Und die haben dann ein schönes Beispiel gezeigt für die Seite wetterverband.de, die das phänomenal schön ausgetestet haben, unfreiwilligerweise, und uns daran teilhaben lassen. Was wollen wir mehr? An der Stelle. Einfach mal anlesen, ist jetzt nichts, dass man irgendwo großartig Neues, aber man sieht es ja nicht so häufig und dementsprechend kann man sich das mal ansehen. Und damit kommen wir eigentlich zu unserem Fokusthema der guten, geliebten Search-Konsole, also known as Webmaster Tools before und jetzt halt Search-Konsole. Und da seid ihr ja jetzt richtig firm drinnen. Vielleicht mal 3 Worte, Stefan, was ist das denn überhaupt?
Du meinst die Google Search Konsole?
Exakt.
Also die Google Search Konsole ist im Grunde also ursprünglich natürlich war es ein Kommunikationskanal zwischen Google und den Webmastern, einfach wo Google Nachrichten hinterlegt hat, was passiert eigentlich mit der Seite, haben sie irgendwas Verdächtiges entdeckt und so weiter. Und das ist dann mit den Jahren immer mehr geworden, immer neue Funktionalitäten. Und wir haben jetzt auch so Sachen wie zum Beispiel Anzahl der URLs im Index, XML-Sitemaps, HTML-Fehler werden teilweise aufgelistet, strukturierte Daten, wie wird das interpretiert. Man hat ein paar Testing-Tools, zum Beispiel Robots.txt. Also wirklich ganz, ganz viele Sachen, die man da halt einfach auch herauslesen kann. Da haben die Jungs echt tolle Arbeit gemacht. Und ja, bis vor kurzem, als es noch Google Webmaster Tools hieß, hatten wir noch die Suchanfragen. Das heißt, man konnte halt die Keywords drinnen rauslesen und hatten auch so ein paar schöne Kurven und Daten. Aber die ganzen SEOs haben sich halt immer auf die Analytics-Daten konzentriert, weil da waren natürlich auch immer die Keywords mit drin. Und das war natürlich viel interessanter, auch darauf zu optimieren. Da hat irgendwann Google aufgrund der Privacy gesagt, ne, Schluss damit. Wir machen jetzt aber HTTPS. Dann kam das Thema Not Provided. Und somit hat auf einmal die Google Webmaster Tools haben dann natürlich eine viel größere Bedeutung bekommen. Und jetzt ist inzwischen das eigentlich die einzige valide Quelle, wenn man wirklich wissen will, mit welchem Suchbegriff man gefunden werden möchte, wird, ist halt wirklich die Google Search Konsole jetzt, wie sie jetzt heißt, kurz halt.
Genau. Und es, wie gesagt, zu Zugriffsdaten, ganz wichtig sind natürlich wirklich die Mitteilungen. Weil da können halt wirklich verheerende Sachen drin stehen, also Penalties etc. pp. Und da ist der dringende Hinweis, die richtige E-Mail zu hinterlegen, weil das hat auch oft mal irgendjemand eingerichtet, der nicht mehr da ist und dann gehen die E-Mails ins Nirvana. Und man schaut da so selten rein. Also ich habe das regelmäßig, man konnte man sagen, ihr wisst schon, dass ihr da ein Penalty habt. Echt? Ja. Woher weißt du das? So steht in eurer Webmaster-Konsole. Peinlich. Das Gleiche ist natürlich die IT-Fehler, die sind super spannend und die Links, die sie einem sagen, sind natürlich auch extrem spannend.
Zu diesen Nachrichten, Jens, würde ich noch sagen, es ist auch, als Google das erste Penguin-Song auch rausgerollt hat, beziehungsweise als die ganzen blauen Briefe verschickt worden sind, glaube ich, das war vor 1,5 Jahren oder so, oder vor 2 Jahren, waren halt wirklich diese ganzen Vorwarnungen halt wirklich in der Google Search Konsole, also damals Webmaster Tools, zu sehen. Die Seiten hatten damals noch keinen Verlust und erst dann ein paar Wochen später hat sich das Ganze ausgewählt. Das war so eine Art Vorwarnung. Das heißt, wenn jetzt wirklich Google dann irgendwie meint, sie wollen jetzt hier Penguin live ausrollen oder ständig akquisieren, sollte auf jeden Fall jeder Webmaster darauf achten, da auch die Nachrichten halt auch zu empfangen und zu lesen, wenn da irgendwas faul sein sollte.
Genau. Definitiv. Also das lohnt sich dann schon. So, genau. Ansonsten ist natürlich spannend und beziehungsweise wichtig, dass man sie erstmal korrekt einrichtet. Das heißt, beziehungsweise nicht einrichtet, sondern dass man die Verifikation korrekt vornimmt. Da raten wir ja auch, glaub du ja auch immer zum Thema, dass man die Verzeichnisse, also dass man seine Verzeichnisse zumindest mal der ersten Ebene, außer man hat man es so blöd und schreibt alles ins Root rein, anmeldet, gesondert.
Ja, genau. Also man kann das im Verzeichnis machen. Das war bei Google Webmaster Tools verdammt wichtig. Da hat man einfach mehr Daten bekommen. Das ist jetzt mit der Google Search Konsole, also mit der neuen Suchanalyse, die man jetzt in der Search Konsole hat, nicht mehr ganz so wichtig. Also ich habe jetzt ein paar Tests gemacht, habe eigentlich nicht feststellen können, dass die Daten jetzt groß abweichen. Also man kann wirklich, glaube ich, auf alle Daten runterbrechen. Gerade wenn man das schön filtert. Aber es ist immer ratsam, dass man die wichtigsten Verzeichnisse anmeldet, weil dann hat man einen guten Überblick. Also man hat nicht nur die Keywords, sondern man hat auch wirklich einfach mal so ein Indiz, wie viele URLs sind im Index. Und wenn man dann das XML-Sitemap hat für das Verzeichnis, kann man das auch ganz gut immer überprüfen, ob die Zahl auch wirklich stimmt. Also das ist immer sehr, sehr hilfreich, dass man dann gerade auch die Landingpages, also wenn es halt keine mit HTML endende Seite ist, sollte man sie auch anmelden, die wichtigsten Landingpages einfach, weil so hat man immer ein gutes Indiz dafür, ob da auch alles passt und wenn was nicht stimmt, dann kriegt man auch eine Warnung oder sieht man sofort, also immer ratsam, mehr anzumelden als eigentlich notwendig, oder?
Definitiv. Also was natürlich ganz spannend ist, warum wir das auch auf jeden Fall machen, ist, ich kriege diese IT-Fehlermeldung dann für den Bereich, also so etwas wie doppelte Titles und Descriptions, nicht erreichbare Seiten, kriege ich dann halt pro Verzeichnisebene. Und wenn man sich diese eben zieht, beziehungsweise ich glaube, die Titles und Descriptions kriegst du nicht über API, die musst du halt abschreiben. Aber wenn man sich die zumindest auf Wochenbasis erhebt und mal in so einem Graph legt, dann sieht man relativ schnell, wenn die Dinger hoch oder runter gehen und dann halt auch in welchem Verzeichnis was abgeht. Und dann weiß man auch schon gleich, wo man an die Problemsuche gehen kann. Also das Thema ist, wenn man mit den Google-Tools umgeht, also mit der Google-Search-Konsole umgehen will, man braucht halt so ein Thema Daten, dass man die Daten sichert, also erhebt, sichert und entsprechend auswertet.
Ja, also Datenanalyse sollten alle Daten, die man kriegen kann, sollten wir immer analysieren und ja, dieses Veranschaulichen durch eine Grafik, gebe ich da vollkommen recht, das ist immer ganz hilfreich, weil dann kriegt man auch ein gutes Gefühl dafür, was ist denn jetzt, was bedeutet das eigentlich gerade? Also habe ich wirklich viel, habe ich wenig und darum ja, ist immer sehr wichtig, das zu machen.
Jetzt ist natürlich die Frage bei der Anmeldung von den ganzen Verzeichnissen in der Search-Konsole, wie tief sollte man gehen? Das ist ja dann gerade bei großen Portalen, da kann man ja schnell vom Hundertsten ins Tausende kommen, wenn man noch x-tausend Unterverzeichnisse anmeldet. Gibt es da von euch so ein Tipp, irgendwie, dass man sich so die wichtigsten, traffic-stärksten Bereiche raussucht oder wie würdet ihr vorgehen?
So, also ich sage hier so viel wie geht. In großen, also wie gesagt, die erste Ebene versuchen wir immer mitzunehmen, außer es gibt ja so Scherzkekse, die wirklich einfach überhaupt keine Struktur haben, weil alles im Root hängt. Weil von wegen kurze URL rankt besser. Aha, okay, danke. Das wird dann mit der Analyse immer ein bisschen schwer. Das heißt, die erste Ebene nehmen wir wirklich immer mit. Was natürlich genauso wichtig ist, was oft vergessen wird, ist, dass man die einzelnen Hosts verifiziert und auch mal ganz ohne Host. Und das Ganze auch noch mal zumindest zur Sicherheit unter beiden Protokollen. Also man muss jetzt nicht alles, also man in der Regel sollte ja nur ein Protokoll erreichbar sein. Also entweder HTTP oder HTTPS, wir verifizieren aber zumindest entweder Root oder wenn alles auf dem www liegt, www, nochmal als jeweils das andere Protokoll, um zu schauen, dass da wirklich nichts ist, was nämlich oft dann doch nicht der Fall ist. Da rennen dann doch irgendwie 3-5% des SEO-Traffics auf dem falschen Protokoll rum und dann sieht man, man hat da irgendwie geschlampt.
Das ist dann auch gerade in Bezug auf den Indexierungsstatus oft interessant.
Genau.
Was auch ganz wichtig ist, man sollte auch zum Beispiel Sachen anmelden, zum Beispiel Subdomains, die man nicht mehr benutzt. Kann gerade bei großen Webseiten mit einer komplexen IT mal passieren, dass da auf einmal die Sperrung über Robots.cst oder halt einfach eine Subdomain plötzlich reaktiviert. Man sollte halt immer auch ein bisschen mehr Sachen eintragen, weil dann sieht man auch, ob wirklich alles passt. Also wenn dann auf einmal der Indexierungsstatus zum Beispiel der Subdomain, die eigentlich schon seit einem Jahr deaktiviert worden ist oder halt eigentlich gar nicht existieren sollte oder nicht indexiert werden sollte, auf einmal der Indexierungsstatus dann nach oben geht, dann weiß man, okay, da stimmt etwas nicht. Und so ist, überprüft man ja normalerweise eigentlich nicht mit seinen Daily-Checks oder auch Weekly-Checks nicht. Aber da ist natürlich so ein Blick in die Google-Search-Konsole, den Namen habe ich immer noch Schwierigkeiten auszusprechen, weil ich immer Webmaster-Tools sagen möchte, natürlich immer ganz hilfreich, wenn man einfach mal kurz so ein bisschen Monitoring machen kann.
Definitiv, also absolut. Und da man halt die Sachen dann ja sowieso, also abgesehen, wie gesagt, von Titles, und die gibt es leider noch nicht per API, aber die ganz anderen wichtigen Daten kriegt man per API, kann es mir auch relativ flatte sein, wie viel da drin sind in der Konsole. Ich sehe das Frontend ja nicht.
Also für die Title und so gibt es auch Tools, die können das auch ganz gut.
Ja, also quasi scrapen von der Seite, das kann man natürlich machen.
Aber wir sind brav. Du weißt, ich habe da keine Lust, dass irgendwann Google auf mich sauber wird. Genau, aber ansonsten kann man ja ganz kurz mal einen kleinen Ausflug machen, kleines Intermezzo. Johannes macht es bei uns mit der Datensicherung und der Visualisierung, weil wir da sowieso vieles machen. Also damit man einfach nicht in den Tools rumturnt, sondern die Sachen bei sich hat und dann so aufeinanderlegen kann, wie man will. Also wir machen das sowohl für die GSC als auch für Google Analytics, Johannes.
Ja, genau. Wir versuchen quasi so ein Zwischending zu machen zwischen Reports, die Screenshots aus Sistrix sind und der High-End-BI-Lösung, die man natürlich jetzt nicht unbedingt für alle Kunden implementieren kann. Deswegen sind da so Self-Service-BI-Tools, sage ich mal, ganz hilfreich. Vornehmlich natürlich jetzt Excel, weil das sehr gern gesehen ist in der Business-Welt. mit Power Pivot und Power Query, also das Vereinen von verschiedenen Datentöpfen eben GSC und GA.
Dann darf ich ganz, Excel, ja, natürlich. Ganz kurz rein an der Stelle übrigens. Jetzt wisst ihr alle, warum ihr keine echten SEOs seid, wenn ihr Macs habt, weil dann könnt ihr nämlich die beiden Dinger gar nicht benutzen. Dann seid ihr raus.
Also, ja, das stimmt tatsächlich. Zu Hause habe ich auch einen Mac, aber seit ich Power Pivot benutze und Excel, ist er aus.
Aber dafür hat man ja dann seine Dienstleister, die eben halt keine Macs benutzen.
Genau.
Das stimmt.
So, jetzt bin ich ja wieder ruhig.
ja, wir versuchen eben, die Datentöpfe anzuzapfen, bei uns vorzuhalten, die Daten, und Excel sozusagen als Frontend für die Reportings einzusetzen und über diese BI-Tools, die Microsoft eben bietet, zu verbinden. Das ist so unser Vorgehen.
Genau, und das macht halt vieles wahnsinnig schnell. Also erstens ist es uns egal, ob da dann 50 Verzeichnisse verifiziert sind. Wir ziehen die Daten ja automatisch rein, storen die bei uns zwischen und verarbeiten die schlicht und ergreifend. Das Gleiche auch mit Google Analytics. Also, wisst ihr, wenn man da in der Free-Version rumrennt, ist man ja relativ schnell im Sampling drin. Und wenn man da auf Monatswerte rumturnt oder so, dann ist es teilweise relativ gewürfelt. Da macht es einfach auch Sinn, die Sachen tagesweise aus der API zu ziehen und bei sich selbst zu aggregieren, weil dann sind die ganzen Sachen wesentlich genauer. Und da man es ja per API macht, muss man keinen hinsetzen, der das per Tag dann und versucht, ins Excel-Sheet zu hauen. Genauso kann man die Sistrix-Werte direkt reinziehen, die man braucht. Und dann kann man natürlich alle drei auch noch, wenn man Lust hat, schön aufeinanderlegen. Dass ich halt sagen kann, Sistrix-Entwicklung, Traffic-Entwicklung, Umsatzentwicklung in einem Chart.
Und da ist das Ganze tatsächlich mit Excel noch eine ganze Weile skalierbar, bis man da wirklich mal irgendwelche High-End-Lösungen einsetzen müsste.
Also fliegen schon ziemlich viele Daten rum, das stimmt.
Und das neue Excel, 2016?
Wir sind da noch auf 2013.
Wir sind noch auf 2013. Ich habe 2016 noch nicht installiert, habe gerade keine Zeit. Ich arbeite gerade an meiner Präsentation für SEO Day und an diversen Kundenthemen. Da hat mir die Zeit jetzt gefehlt, mich da irgendwie hinzusetzen und zu warten, bis er da nach einer Stunde sein Update runtergeladen installiert hat und ich bin arbeitsunfähig und schaue aus dem Fenster. Daran liegt es nur. Also sobald ich mal ein bisschen Lücke habe, mache ich es.
Nee, weil in der 2016-Version Excel hast du auf jeden Fall ein paar tolle Analysefunktionen mit drin. Die haben ein paar wirklich neue Sachen in Datenanalyse gemacht. Ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, aber was ich so getestet habe, sah ganz cool aus.
Ja, das stimmt. Ich glaube,
es ist die Zeit dafür, also darum. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, was da neu gekommen ist.
Ja, gerade im Bereich Power Pivot gibt es dann sogar neue Formeln und so. Was auch interessant ist, ist der Microsoft Power BI Designer. Das ist quasi Power Pivot ohne Excel im Hintergrund. Für die, die jetzt nicht die Pro-Version von Office haben.
Mhm. Wer hat die denn nicht?
Mac-Nutzer?
Ja.
Die sind ja sowieso raus, das habe ich schon festgestellt.
Ach so, stimmt.
Weil es der ganze Powerkram da nicht drauf geht.
Also Jens, ich habe jetzt neuerdings, seit ich bei OnPage bin, auch ein Mac, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das wird einige ziemlich überraschen, weil ich wahrscheinlich immer sehr Windows-Fan bin. Ich habe aber parallel noch ein Windows drauf auf meinem Mac und nutze es für Excel. Kein Witz.
Also. Ja, das Excel auf Mac ist leider auch kein Zustand im Vergleich.
Also mein erster Versuch war, eine 50 MB CSV-Datei zu importieren und ich hatte 2016 da drauf, vielleicht fehlte noch das Update, das vor kurzem released worden ist, aber da ist erstmal Excel abgestürzt. Da habe ich gesagt, okay, ich brauche ein Windows und dann habe jetzt ein Windows. Um gerade so Pivots zu machen, ist halt auch irgendwie, und die anderen Sachen kommen dann später, aber es ist halt ganz gut, immer so ein stabiles Excel zu haben und ja, auf Mac, es geht alles, funktioniert auch alles, auch ganz schön, aber ich erinnere mich noch, Markus Walter hat mir immer mal wieder die Situation bei 1&1, dass da doch dann manchmal, muss ich doch helfen, weil nicht alles so gut funktioniert unter Mac Excel. Aber du hattest doch, glaube ich, 2006 Excel, oder? Was war das für ein?
2011 oder so.
Okay, nicht ganz so alt.
Bis vor ein paar Tagen gab es da auch nichts anderes.
Ja, eben, dass da ist, ja.
Genau. Okay, zurück zur Google Search Console. Die sind gerade ein bisschen abgedriftet, macht aber nichts. Wir haben jetzt gesprochen über die Einrichtung der Google Search Console, das Setup. Wichtig auch, dass man die E-Mail-Adresse, die man dort angibt in der Google Search Console, auch wirklich regelmäßig abholt und nicht nur als Account verwendet, wo man sich einloggt, weil sonst kriegt man eben die ganzen Fehlermeldungen und Warnungen und Hinweise auf diverse Penalties nicht. Ist auch ganz, ganz wichtig. Und jetzt gibt natürlich die Google Search Konsole den Webmastern viele, viele Möglichkeiten und viele Reports. Und ich glaube, über die wichtigsten Reports, die die Search Konsole bietet, sollten wir heute auch sprechen.
Definitiv. Und ich glaube, da würde ich mal ganz, bevor wir natürlich zur Suchanalyse kommen, noch mal ganz kurz auf diese IT-Reports rübergehen. Es hat ja nicht jeder einen On-Page-Account. Manche sagen halt einfach, ich bin so arm, ich kann mir das leider nicht leisten. Muss sogar auf die Tasse verzichten, was soll's. Und da ist es so, diese IT-Fehler, die kann man halt, die es dort gibt, die kann man komplett runterladen. Kann man auch schön in sein Excel hauen und dann schön strukturieren, was ein bisschen schöner ist als ein Frontend. Und dann sieht man relativ schön, wenn man sagt, nach Anzahl der Fehler geht, sieht man, kann man da relativ schön nach Mustern gehen. Also so Sachen, die ziemlich hoch, also wenn jetzt auf einer auf einem URL-Paar ganz, ganz, ganz viele Fehler vorkommen, dann ist es meistens irgendwo, dass Paginierungen nicht ausgeschlossen sind oder ähnliches, aber und deswegen dann gleich 50 Mal irgendwie etwas reinkommt. Wenn du ganz viele Sachen hast, wo sie immer ganz viele URLs sind mit jeweils zwei Fehlern, dann ist es meistens irgendwie etwas Artikel- und Druckversion oder ähnliches. Also man kann relativ schnell erkennen, was für eine Art von Fehler das ist und weiß dann gleich, welche Anforderungen man schreiben muss. Das ist an der Stelle schon sehr nice, wenn man da das Ganze sich anschaut und auswertet. Und da man ja schön mit Excel so Sachen mit zerlege in Pfadbestandteile etc., kann man auch relativ schnell feststellen, in welche Ecke das Ganze funktioniert. Weil im Frontend sind diese Reports relativ bananisch zu bedienen. Also das macht definitiv Sinn, dass man sich die Daten zieht und selbst bearbeitet, wenn man da mal so ein bisschen Analyse fahren möchte.
Das stimmt. Für den gemeinen Inhouse-SEO eines Unternehmens ist es halt immer eine Zeitfrage, ob er sich jetzt wirklich auch die Daten zieht, analysiert, anschaut, wegspeichert oder ob er halt einfach nur mal zum Beispiel wöchentlich oder zweimal in der Woche einfach reinschaut in die Google Webmaster Tools und über die wichtigsten Reports geht.
Ja, Johannes hat ja gerade die Idee gehabt, dass er da vielleicht mal so eine kleine Excel-Serie bei uns im Blog schreibt. Ich zweifle noch daran, dass wir die Zeit finden, aber die Idee ist erstmal gut.
Ich glaube, Jens, du warst es gerade abgehackt.
Oh nein. Okay, also ich habe gemeint, Johannes hat vorhin schon die Idee gehabt, dass man da mal so eine kleine Excel-Serie in unserem Blog machen kann für die einzelnen Tasks und welches Excel man nimmt und wie man das macht. Weil das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so aufwendig. Das ist relativ trivial.
Vor allem könnte man den Importvorgang in Excel soweit automatisieren, dass man eigentlich nur noch den Export aus der Search-Konsole runterlädt, in den Ordner lädt, in seinem Excel aktualisiert und dann ist die Analyse auch schon fertig, im optimalen Fall.
Von uns aus München gibt es zwei Likes, wenn das Ganze auch für Mac funktioniert.
das ist nicht noch möglich.
Wobei, das, ich glaube, da brauchen wir, glaube
ich, genau. Ich habe ja noch andere Möglichkeiten.
Genau. Wo ich glaube, für diese Standard-Excels, für diese IT-Auswertung, glaube ich, brauchen wir noch keinen Power-Pivot. Ich glaube, die gehen noch.
Ich mache alles mit Power-Pivot.
Ja, okay, du. Aber
alles mit normales Pivot, das geht also vollkommen. Also,
ja.
Das ist eigentlich relativ.
Okay, also auf jeden Fall eine schöne Serie bei euch im Blog.
Wenn man da mal Zeit finden lässt. Also es kann auch eine Dekade dauern, aber wir geben uns Mühe. Genau, also kommen wir jetzt aber mal zu den schönen Suchanfrage-Auswertungen. Da mag doch der Stefan sicherlich was zu erzählen.
Das klingt jetzt so wie Werbung, wenn du sagst, ich darf was dazu erzählen.
Nein, du möchtest, habe ich gesagt, nicht du darfst.
Ja, also ja, es gibt. Also klar, es gibt diese Möglichkeit, wie schon beschrieben, mit Excel oder exportieren. OnPage hat sich halt.
Nee, ganz kurz, bevor wir zum OnPage kommen, erstmal, was kriege ich denn überhaupt für Daten?
Ach so, Daten, du meinst die Suchanalyse jetzt zum Beispiel.
Genau, exakt.
Ja Suchanalyse ist natürlich super Teil. Das haben sie ja, glaube ich, vor, wann war es, 3-4 Monaten haben sie das ja, also nachdem sie halt, also das. Erst die haben sie ja die Google Webmaster Tools haben sie dann umbenannt und dann gab es auch dann die Suchanalyse. Ich weiß gar nicht mehr, ob das war wirklich sehr zeitnah auf jeden Fall. Und ich muss sagen, am Anfang war ich so ein bisschen irritiert, weil das sah dann auf einmal sehr bunt aus. Man hat auf einmal ganz viele Filter Und wenn man dann aber angefangen hat, da mal ein bisschen rumzuspielen mit, dann war das schon ziemlich beeindruckend, was da Google auf einmal rausgehauen hat. Denn man hatte auf einmal die Möglichkeit, vorher hatte man dann wirklich nur die Möglichkeit, auf Länder zur Ebene, auf Geräte zu filtern oder beziehungsweise sich Daten rauszuziehen. Und mit der Suchanalyse, mit der neuen, war es dann wirklich dann so, dass wir da auf einmal kombinierbare Filter hatten. Also wenn man zum Beispiel sagen, ich möchte gerne Tablet aus dem Land haben, dem Zeitraum und möchte es mit einem anderen Zeitraum vergleichen, das war auf einmal möglich und das ist eigentlich super, weil da kann man wirklich ganz viele Keywords rausziehen. Man kann für eine URL sich auch einzelne Keywords rausziehen oder eine ganze Liste von Keywords für die ganze Domain. Man kann sich das alles auf Geräteebene runterbrechen. Also das ist echt unglaublich, was man da eigentlich alles machen kann. Also wirklich ein unglaublich Fülle an Daten und ja, man muss eigentlich nur ein bisschen mit den Filtern spielen.
Exakt, das stimmt. Was natürlich auch noch sehr wichtig ist, ist die Geschichte, dass dass man jetzt halt auch zu den Keywords die URLs kriegt, die ranken.
Das ist zum Beispiel immer sehr spannend, wenn man einfach mal ein Keyword hat und dann auf einmal sieht, dass er 6 URLs ranken für, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass es irgendwie eine Kannibalisierung stattfindet. Und das ist natürlich sehr hilfreich, klar.
Genau. Wichtig noch wissen oder zu verstehen, man kann das Ganze nicht nur auf URL-Basis filtern, sondern auch auf Ordnerbasis und so dann auch die bekannten Verzeichnisse einfach abfragen, die man so hat und dort alle Rankings rausfiltern, die Endgeräte rausfiltern, schauen, aus welchen Ländern die Leute kommen und so weiter und so fort. Durch die Filter, also das Interface finde ich jetzt persönlich nicht das Beste. Man muss immer viel filtern und viel machen, aber man bekommt wirklich sehr, sehr wertvolle Daten.
Also was vielleicht auch noch nicht jeder gemerkt hat, ist, man kann nicht nur nach Verzeichnissen filtern, man kann einfach nach Pfadbestandteilen filtern, was sehr spannend ist, wenn man zum Beispiel haken möchte, wie hoch ist dann mein Gesamt-Traffic- und Impression-Anteil jetzt für Kategorieseiten und für Artikelseiten und wenn ich das an der URL festmachen kann, kann ich halt, also ich habe Kunden, der steht dann immer irgendwie, die fangen halt immer mit P- minus an und die anderen irgendwie mit K- minus oder irgend so ein Gedöns, also da gibt es ja verschiedene Sachen. Wenn man es festmachen kann, kann man halt auch solchen Bestandteilen filtern und relativ schön sagen, wie viel Prozent man Traffic geht dann auf Kategorien, wie viel gehen auf Artikel, wie ist denn das durchschnittliche Ranking von Artikeln gegen durchschnittliche Ranking von Kategorien, also man kann sich da sehr, sehr spannende Fragestellungen stellen und damit mal losgehen und sagen, wo habe ich denn jetzt eigentlich welches Potenzial oder wo habe ich denn welche Probleme. Das ist auch an der Stelle sehr schön. Jetzt muss jemand anders was sagen. Okay. Kommen wir aber mal abgesehen davon, dass das Interface ein bisschen viele Klicks braucht. Also man muss oft zwischen Filtern hin und her hüpfen.
Genau.
Hat es natürlich noch einen weiteren gravierenden Nachteil, also eigentlich sogar zwei, aber eine, der wirklich sehr gravierend ist, es hält die Daten nur 3 Monate vor.
90 Tage.
Genau, was ja 3 Monate sind irgendwie, also so Pi mal Daumen, ich wollte jetzt da nicht so päpstlich sein. Da ich ja auch evangelisch bin, passt das. So, das heißt, ich kann schon mal keine Vorjahresvergleiche machen. Das ist sehr ärgerlich, ich kann keine Saisonalitäten feststellen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich ärgerlich und ein absoluter Constrain der ganzen Geschichte.
Genau, und da gibt es aber noch einen zweiten riesig großen Nachteil. Es ist die Anzahl der Daten, die man rausziehen kann. Ich glaube, es sind 1000 Datensätze.
Per CSV, ja.
Per CSV, die man exportieren kann, reicht wahrscheinlich für einen Großteil der Webseiten. Aber die SEOs, die irgendwo fest angestellt sind, die arbeiten meistens für größere Portale, weil sonst lohnt es sich ja natürlich nicht. Und da reichen natürlich diese 1000 Datensätze in den meisten Fällen einfach nicht aus.
Also über die API kriegst du 5000 Tuppel. Also es müssen jetzt nicht 5000 Keywords sein. Wenn du URLs mit abfragst und es ranken 2 URLs zum Keyword, hast du nur noch 4999, weil das eine ja zweimal drin hast. Das heißt, da muss die Frage, wie man die Abfrage an die API schneidet, um zu wissen, wie viele Keywords man bekommt. Aber, das muss man ganz klar sagen, alle angezeigten Daten sind verfügbar in dem Tool. Weil sobald ihr auf ein Keyword filtert und das Keyword hat 5000 Mehrwortkombinationen, zu denen es angefragt wird, kriegt ihr die alle. über die API beziehungsweise 1000 übers Frontend. Das heißt, die Daten sind da. Lohnt sich halt an der Stelle ein bisschen zu überlegen, mit welchen, nach welchen Suchanfragen man filtern kann. Oder eben, wenn man nach URLs oder Verzeichnissen filtert, hat man halt eben auch für eben die Top 1000 für die URL, wenn sie denn 1000 verschiedene Keywords hat, beziehungsweise für das Verzeichnis. Das heißt, reindrillen kann man sich. Man kriegt es halt nicht als einen Dump exportiert.
Genau.
Das ist da dann etwas nachteilig. Der Vorteil, wie gesagt, jetzt ist, dass man im Export sich die URL mitgeben kann. Das heißt, man kann die URL-Leistungswerte auch direkt mit seinen Analytics-URL-Leistungswerten, also man kann dann sagen, so viel Impressions, so viel Klicks, so viel Umsatz über die URL. Jetzt kriegst du das nicht über das Keyword rüber, aber das sind die Keywords, die zu der URL gehören und da kann man schon ein bisschen was über, zu den Keyword-Leistungen wieder zurückrechnen. Das war vorher im Export in der API gar nicht möglich. Und jetzt kann man halt sich da halt, wenn man beide Datentöpfe runtergeladen hat und in sein Sales-Service BI gelegt hat, schöne Sachen draus machen. Genau. Aber wer das nicht hat, der kann die auch bei anderen Anbietern sich die Daten aufbereiten lassen und zwar nicht nur bei OnPage, aber da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Du hast hier auch noch, wir wissen es halt auch von Searchmetrics und Systrix und du hast hier noch die AWR-Cloud reingeschrieben, Stefan. Mit der habe ich eigentlich überhaupt schon seit 100.000 Jahren nicht mehr gearbeitet.
Der Markus hat reingeschrieben.
Ach, der Markus hat das reingeschrieben. Ja. Okay.
Ich muss doch treu bleiben. Ich kann.
Stefan hat nur OnPage reingeschrieben und dann habe ich die AWR-Cloud reingeschrieben.
Sehr gut, sehr gut. Gut, aber da war das Thema, was habe ich jetzt davon, wenn ich die Sachen zu euch lege? Ich glaube, bei allen Anbietern habe ich schon mal das Problem, dass ich der 3 Monate Datenhaltung los bin, weil die Daten halt dann dort eben so lange wahrscheinlich vorgehalten werden, wie ich die Verknüpfung da aktualisiert lasse und Kunde bin. Das ist schon mal wirklich ein gigantischer Vorteil, der einfach für alle diese Anbieter spricht, der einfach sagt, wenn man es nicht selber machen will, man sollte dringend sich dann mit einem dieser 4 oder anderen, die das machen, auseinandersetzen, weil jeden Tag, wo ich es nicht mache, geht wieder ein Datentag bei Google verloren, weil ich den nicht mehr kriege. Das ist dringend notwendig. Und was ihr dann sonst damit macht, kannst du jetzt ja mal erzählen.
Also, ja, wir haben jetzt vor 1,5 Monaten haben wir jetzt OnPage Impact gestartet. Und das ist im Grunde, wie du schon geschrieben hast, zapfen wir halt die Google Search Konsole an und laden dann für die Projekte, die bei uns hinterlegt sind im OnPage Tool Zoom halt, laden wir dann halt die Daten runter. Entsprechend bereiten die ganzen Daten auf. Und das Wichtigste dabei ist, diese 90 Tage einfach versuchen wir damit halt zu bekämpfen. Dass wir einfach sagen, okay, wir speichern die Daten und jetzt wird halt fleißig gesammelt, sodass man dann halt irgendwann in einem Jahr, wenn man jetzt zum Beispiel hier heute anmelden würde und in einem Jahr könnte man einen schönen Year-over-Year-Vergleich machen oder dann schon, dann gibt es auch schöne Quartalsvergleiche, die man machen kann. Also da mit diesen Daten kann man dann wirklich schön arbeiten. Und das natürlich dann auch mit anderen Daten verknüpfen und da gute Analysen einfach fahren. Also für uns ist es ganz wichtig, einfach diese Filtermöglichkeiten, die man halt in der Google Search Konsole hat, noch ein bisschen anders zu gestalten. Wir sind von dem Interface halt nicht so richtig überzeugt, erweitern das durch unsere Daten nochmal und da kann man wirklich ganz schöne auch Analysen dann fahren, auch mit den Filtermöglichkeiten. Und genau, das machen wir halt.
Hast du da 1-2 spannende Use Cases für uns?
Du meinst, wie, was man damit machen kann, einfach jetzt von Daten her?
Ja, genau. Das sagst du ja, wir haben da bei uns selber mal bei OnPage einfach, also du kannst natürlich jetzt keine Sachen von irgendwelchen Sachen, die ihre Daten bei euch reingeladen haben, aber man kann es ja auf seiner eigenen Seite und eure ist jetzt ja nicht mehr so klein.
Ja, ich habe meine eigene Seite, also meinen privaten Blog habe ich natürlich auch da drin. Das heißt, da kann ich drüber sprechen, das ist ja überhaupt kein Thema. Also was ich auf jeden Fall ganz gut sehen kann, ist einfach, dieses Keyword, URL-Kannibalisierung, ein Keyword, mehr URLs zum Beispiel. Das Schöne ist halt diese Übersicht einfach. Du hattest es gerade so schön beschrieben, dass man halt in der Search-Konsole man die Filter verdienen muss. Da muss man halt wirklich wissen, was man eigentlich sucht. Also du musst halt schon irgendwie eine Idee haben, nach welchem Keyword du suchen willst, damit du halt, oder welchen Suchbegriff in der URL. Also du musst halt wirklich schon wissen, was du eigentlich willst. Und das Schöne ist halt bei uns, wir liefern die Daten halt schon übersichtlich, alles schon da und man kann einfach sich dann durchklicken und kriegt halt die Daten gut aufbereitet. was halt während der Search-Konsole man echt suchen muss. Also gerade bei größeren Seiten ist es halt dann nicht mehr so schön. Es sei denn, man weiß, wonach man sucht. Man filtert dann nach dem Verzeichnis und so weiter. Und wir haben zum Beispiel auch so Darstellungen, dass wir sagen, welches Verzeichnis hat denn die meisten Keywords und erzeugen da auch dann die passenden Grafiken gleich damit dazu. Das heißt, wenn man in diese Reports reingeht, sieht man gleich alles, was man halt braucht. Das ist halt alles ein bisschen einfacher aufbereitet und auch übersichtlicher.
Kann man auch gleich sagen, gib mir doch mal alle Keywords mit URLs, die mehr als die mehr als eine URL haben? Da ja, muss ich mich nicht durchklicken, weißt du?
Also wie war das nochmal genau?
Ich hätte gerne alle Keywords, zu denen mehr als eine URL rankt. Natürlich mit den URLs, die dazu ranken.
Diese Ansicht haben wir noch nicht, aber die Daten geben es auf jeden Fall her. Also, wie gesagt, wir haben so eine schöne Funktion, die nennt sich halt Funktionswünsche. Da kannst du einfach über, wenn du einen On-Page-Account hast, auch über das Free-Account kannst du genauso welche Wünsche dann äußern und sagen, das hätte ich gerne. Die Daten haben wir. Es ist jetzt gerade nur eine Frage, wie wir das Ganze aufbereiten. Wir haben ja, wie gesagt, vor eineinhalb Monaten sind wir gestartet, haben inzwischen fast über 300 Beta-Tester, die das Tool testen, kriegen unglaublich fantastisches Feedback. Und jetzt versuchen wir gerade das Ganze halt irgendwie mal in die richtige Richtung zu lenken. Beziehungsweise auch das Tool zu erweitern, entsprechend nach den Wünschen der User. Und dabei ist sowas natürlich absolut willkommen. Also gerne. Aktuell, wie gesagt, nicht vorgesehen, aber die Daten geben es auf jeden Fall her. Es ist halt nur eine Abfrage. Also es ist nichts Außergewöhnliches.
Weil das ist ja eigentlich ein sehr spannendes Thema. Da kann man dann oft ja ad hoc was machen. Wenn man dann dabei ist und ihr habt die Seiten ja sowieso gecrawlt, ich habe ja dann meistens auch meine Seite in OnPage drin, die ich da prüfe, zu denen ich mir die Sachen holen kann, habe die eh schon geprüft. Und ich sage, gib mir doch bitte die mit den doppelten URL, also wo mehr als eine URL zu einem Keyword rankt. Und dann kann man gleich noch prüfen, verlinken denn die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten eigentlich auf meine hauptplatzierte Seite oder nicht?
Also wie gesagt, Daten wären da, wie du schon gesagt hast, durch das Projekt und auch durch die Google Search Console Daten wäre alles da. Ist alles baubar. Also aktuell ist es nicht haben wir es nicht implementiert, aber die Daten sind da. Also macht auf jeden Fall Sinn für mich, weil, wie du schon sagst, die interne Verlinkung auch ein bisschen mit reinziehen und überprüfen, braucht man auf jeden Fall diese Informationen. Und wenn die Daten da sind, warum soll man sie nicht nutzen?
Das stimmt.
Ich habe gerade eine Frage zur Datenspeicherung, Stefan. Ab dem Tag, wo man sich anmeldet bei OnPage Impact, hat das Tool die Daten aus der Google Search Konsole rückwirkend für die letzten 3 Monate? Und jeder Tag, der dann vergeht, hat man dann schon zusätzlich die Daten.
Ja, genau.
Die also, dann eigentlich weg wären, wenn man es nicht.
Genau. Hat. Also, man meldet sich halt an, dann dauert es eine Weile. Also, wie gesagt, man kommt mal so eine. Dann werden die Daten halt runtergeladen. Man muss sie natürlich authentifizieren. Ja. Das muss natürlich alles passieren, damit wir auch die Daten dann anzapfen können. Dann lädt halt unser Crawler lädt dann halt die letzten 90 Tage runter an dem Tag. Das ist natürlich, ja. Da hat man schon mal, ja, an den Tag darauf hat man eigentlich dann theoretisch schon eigentlich wirklich plus einen Tag mehr Daten als Google selber, was richtig geil ist eigentlich. Und da kann man sich da eigentlich jeden Tag drüber freuen, dass man mehr Daten hat. Was man nicht vergessen darf, ist, wenn ich heute die Daten ziehe, dass ich dann eigentlich erst die Daten vor 3 Tagen bekomme. Also das ist ja dieser kleine Gap, den Google eingebaut hat. Also hier kriegt man ja keine Live-Daten von heute, aber man kriegt ganz gut einfach diese Daten vor drei Tagen war. Und wie gesagt, das wandert ja mit, wie der Jens schon vorhin erklärt hat. Also mit jedem Tag, wo man es nicht macht, verliert man halt diesen einen Tag hinten vor 3 Monaten. Und das ist natürlich dann ärgerlich. Aber klar. Wenn du es heute machst, hast du eigentlich in 90 Tage Daten schon mal drin.
Genau. Da mal eine kleine Frage. Ob du das weißt, macht ihr, also erstens, du hast gerade gesagt, ihr crawlt. Ich nehme aber von an, ihr geht über die API.
Ja, klar, sorry. Nee, falscher Ausdruck. Ja, du hast vollkommen recht. Tut mir leid.
Ich wollte nur nachfragen. Wenn ihr über die API geht und ihr teilt ja auch auf, also nach den gleichen Filtern, die ich hier auch habe, also nach Suchtyp, also Web, Bilder, Video, nach Gerät, Tablet, Desktop, Mobile und nach Ländern, sehr viele, macht ihr dann eine Anfrage? und holt euch die 5000 mit. Man kann dann ja in der API, bei der API sagen, gib mir alle Datenausprägung zu dem jeweiligen Tupel, also zu der Zeile, dann kriegst du aber halt 5000 Zeilen, hast dann natürlich dann allerdings jetzt ein Keyword wie zum Beispiel Promoteo dann allein schon dreimal, weil du wirst sehr wahrscheinlich auf dem Desktop, auf dem Tablet und Mobile mit deiner eigenen, mit Promoteo zu Promoteo gefunden. Das heißt, ich habe schon mal hinten dran zwei Tupel verloren. Oder macht ihr für jeden Filter eine Anfrage? Das wären dann 27.
Dazu habe ich leider keine Informationen, wie wir genau im Detail die Sachen abfragen, welchen, wie da das System genau funktioniert. Tut mir leid, das kann ich leider nicht beantworten.
Ja.
Also ich weiß nur, dass wir sehr viele Daten holen. Wir versuchen halt wirklich, das ganze Ding auszureizen, so gut wie es kann, geht. Du hast, glaube ich, auch Zugang zum Impact.
Ich habe stand leider auf der Seite nicht drauf. Also das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, weil dann das ist so etwas. Ich bin ja so ein Transparenz-Nazi. Ich habe mal ganz gerne, dass da steht, was denn eigentlich geholt wird. Dann weiß ich nämlich, wie ich die Daten zu interpretieren habe.
Okay.
Man muss ja die Constraints finden. Also ich meine, es gibt halt welche. Aber hier ist es schon mal sehr entscheidend, wenn es sind das 27 oder zumindest 9 Abfragen, also die 3 Suchtypen plus die 3 Geräte. Ich glaube, für jedes Land wäre ein bisschen absurd, weil dann wären es sehr viele Abfragen. Also, oder ist es eine? Macht halt hinsichtlich der Qualität einen relativ großen Unterschied.
Wie gesagt, das sind so technische Details. Ich bin kein Entwickler. Ich weiß das jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie das genau im Detail funktioniert. Also ich kann nur, ich habe es gerade aufgemacht. Markus und ich schauen es gerade an in meinem Account, wie es halt aussieht. Und vielleicht sagt Markus einfach was dazu, wie die Kurve aussieht. Also es sind auf jeden Fall sehr viele Daten. Du hast tolle Möglichkeiten zu filtern, wie schon nach Gerättypen. Aber wie das jetzt genau im Detail abgerufen wird, kann ich dir leider nicht sagen.
Genau. Okay, das müssen wir dann nächstes Mal rauskriegen irgendwann und dann liefern wir das nach, wenn es denn kein Firmengeheimnis ist.
Versuchen, dem Merlin einfach mal ein paar Bierchen auszugeben. Vielleicht erzählt er es ja.
Erzählt er mir auch
wahrscheinlich nicht verstehen können.
Erzählt er mir auf jeden Fall, aber er sagt dann immer, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Also das ist, da halte ich mich auch über streng dran. Sonst kriege ich ja nichts erzählt. Ansonsten kann man natürlich auch sagen, und das ist etwas, in dem wir relativ stark sind, ist, weil es immer noch ein Riesenboost an Daten. Ich meine, ihr habt ein paar Voraggregierungen drin, die sehr spannend sind, an die ich noch gar nicht selber gedacht habe, fand ich sehr toll. Also das Aufteilung, wie viel Traffic kommt eigentlich an welchem Tag, finde ich auch mal schön, um zu schauen, ob man da irgendwie so einen Wochenunterschied hat. Aber was wir noch machen, ist, wir segmentieren die Keywords durch, also die Suchanfragen durch, aber da kann Johannes, glaube ich, mehr zu sagen.
Ja, genau, wie du schon gesagt hast, ist halt ein ziemlich großer Datenwust, also erst recht, wenn wir jetzt sagen, wir holen noch mehr und so viel wie geht, ist es halt am Ende doch eine sehr große Keyword-Liste, von der man sich dann vielleicht noch die Top 100 anschaut, weil da der meiste Traffic drüber kommt, aber um wirklich irgendwie Entscheidungen treffen zu können, macht es natürlich Sinn, die Daten irgendwie zu aggregieren, also die Performance-Daten zu aggregieren, und dann macht es natürlich sehr viel Sinn, die Keywords zu segmentieren in logische oder thematische Cluster. Und das versuchen wir eben zu tun mit den Search-Console-Daten.
Genau. Was sind da so typische Segmente?
Also das kommt natürlich ganz darauf an, was das für eine Webseite ist. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Shop ist, sind Marken oder Hersteller auf jeden Fall interessant, um einfach gucken zu können, über welche Marke kommt denn der meiste Traffic? Wie sieht das Ranking aggregiert aus zu den Produktseiten? Sowas in der Art. Oder auch aggregiert auf Conversion-Treiber. Also jetzt sowas wie das entsprechende Keyword und günstig oder online kaufen, um auch sehen zu können, wie die eben performen.
Exakt. Und das Schöne ist, wir können auch noch...
Sorry?
Nee, bitte du.
Wie macht ihr das Clustering? Also wie definiert ihr das ein Keyword als manuell oder wie läuft das bei euch?
Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Eine wäre zum Beispiel über trunkierte Suchpatterns das Ganze zu clustern. Man könnte da natürlich auch noch ein bisschen mehr Technologie anwenden mit automatischem Clustering, aber das geht dann meistens doch schon zu weit.
Ich habe das mal vor Jahren mal gemacht. Ich glaube, es war 2011, habe ich mal mir von einem Kollegen ein VBA-Skript schreiben lassen für Excel und hatte dann aus Google Analytics 2 Jahre lang aus dem E-Commerce Shop mir die ganzen Keywords rausgezogen. Und habe dann, und das im Grunde war es ein VBA-Skript, das sowas wie ein S-Verweis gemacht hat. Also nur geschaut, ob ein Wort in diesem Keyword drin war, also dieser Phrase, um das Ganze dann zu clustern. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber das war natürlich auch ein bisschen fehleranfällig, aber es waren halt wirklich so eine riesen Datenmenge. Und warum denke ich mal, so manuelles Clustern ist halt schon sehr aufwendig eigentlich. Also,
ja, okay. Also in VBA würde es natürlich Ewigkeiten dauern. Das Clustering selbst passiert bei uns auch auf dem Server. Also das sind auch SQL-Geschichten, die da laufen.
Ja, ansonsten wird es einfach nicht fertig. Aber groß und ganzen schauen wir uns halt an, was der Kunde so hat. Zum Beispiel hat man jetzt auch öfters mit Verzeichnismenschen zu tun oder Classifieds, wo du halt wirklich sehr große Datenstände hast. Und dann ist die Frage, wie viele Suchanfragen enthalten eine Stadt, wie viele Suchanfragen enthalten ein Produkt. Da man natürlich dann Produktlisten hinterlegt, die wichtig sind. Das können dann auch mal relativ viele Begriffe sein. Wie viele haben bei Verzeichnissen haben dann so Sachen wie Öffnungszeiten, Anfahrt und so etwas. Also wir fassen die dann immer zu irgendeiner Gruppe zusammen. Also wie gesagt, Konversionstreiber sind klassischerweise das drin, kaufen, günstig, bestellen und ähnliche Begriffe. Und die hängen wir dann Konversionstreiber, die hängen alle in einem Cluster, die kann man in sich wieder aufklappen. Also da kann man sich mal reindrillen, wenn man dann genauer rein möchte. Aber da kannst du wirklich sagen, okay, von euren Suchanfragen haben so und so viel aktuell eine Stadt. Und so viel Prozent beinhalten eine Stadt und so viel Prozent beinhaltet ein konkretes Produkt und so viel haben eine Kategorie, die ihr bei euch verwendet, auch drin. Und wenn ja, wo tauchen die denn auf? Tauchen die eher am Anfang, Mitte oder Ende der Suchanfrage auf? Das hat jetzt Johannes letztens auch ganz schnell irgendwie gebaut, was wirklich sehr smart ist, wenn du nämlich dann drüber stehst und willst die Informationsarchitektur optimieren, kannst du schauen, okay, wie formuliere ich denn jetzt bestmöglichst meine Titles und Descriptions, wie baue ich meine ganze interne Verlinkung auf, damit die genau diesen Daten entspricht, die halt, die ich da sehe. Jetzt müsst ihr wieder was sagen, ich war fertig.
Wir hören ja immer sehr gerne zu, Jens.
Das ist sehr nett. Also wie gesagt, man kriegt da wirklich über diese Segmentierung sehr viele Hinweise. Es lässt sich eine sehr gute Lösung machen, auch wenn man, wie gesagt, über die Verzeichnisse geht, wie es ja bei OnPage auch schon macht. Nur viele Seiten sind nicht so logisch strukturiert, wie man sie gerne hätte. Und dann machen diese Keyword-Segmente Sinn. Und halt, wie gesagt, diese Konversionstreiber auch sind spannend, was wir immer auch ganz gerne mitnehmen, sind Jahreszahlen mit drin. Auch das ist immer sehr spannend, um zu sehen, ob das, einiges im Tourismusbereich, da sind Jahreszahlen ziemlich häufig. Und wichtig.
Vor allem, weil man dann auch die Entwicklung sieht, da wir ja mehr als 30 Tage haben, kann man natürlich auch die saisonalen Effekte, gerade was Jahreszahlen angeht, sehr gut erkennen.
Genau, da war dann auch die Frage, wann springen die Suchanfragen? Also ab wann wird 2016 gesucht? Und das ist halt nicht am Ende des Jahres 2015, weil man bucht seinen Urlaub ja doch bis und im Voraus oft. Und da haben wir uns auch rückwirkend die Daten angeschaut, einfach gesagt, okay, zu welchem Monat ungefähr springen denn diese Suchanfragen um? Und das kann man dann halt wirklich sehr schön sehen. Und wenn man dann seinen Titel anpasst, kann man auch sehr schön sehen, wie sich das dann auf die Rankings in diesem Cluster auswirkt.
Ja, aber zeitverzögert. Also wir wissen ja alle, dass Google nicht mehr wie früher, wo du einfach was Trial and Error machen konntest, sondern das dauert ja eine Weile, bis es dann auch wirkt, so in der Veränderung.
Aber wenn du das entsprechend klein runterdrillst, siehst du das relativ schnell.
Okay.
Dass so langsam ist, sind die da nicht.
Ich weiß nur mehr so Titel, das gibt, also vielleicht gehe ich immer auf die Money-Keywords, die so großes Suchvolumen haben, aber keine Ahnung. Also da so Veränderungen hat immer ein bisschen eine Weile gedauert, bis man was gesehen hat.
Nee, du bist ja hier klassisch im Longtail. Du überlegst ja wirklich, du gehst ja nicht auf Einzel, deswegen schaust du dir ja eben diese Pattern an, weil du sagst, okay, alle Suchanfragen mit 2015 und letztendlich alle Titel auf 2016. Also wie schnell verliere ich im Bereich 2015 und wie schnell baue ich im Bereich 2016 auf? Und zwar zu allen Mehrwertkombinationen, die es dazu gibt. Und du hast ja dann ja Destinationen mit Flug, mit Hotel, mit etc. Auch da gibt's ja, es sind ja meistens so minimal 3-Wort-Anfragen. Aber die machen immer ziemlich viel Traffic aus. Also es ist halt oft ein Longtail-Geschäft. Und wenn du dir, da kommst du halt nur mit solchen Patterns weiter, weil du musst halt dein ganzes Angebot auf einen neuen in einem Aspekt ändern. Und das siehst du nur so, ob das was bringt oder nicht bringt.
Klar.
Und das ist da halt schon sehr spannend, sozusagen, so Segmente zu schneiden. Was wir jetzt auch noch überlegt haben, ist, wie gesagt, dass man eben Verzeichnis ist schön, wenn man das nochmal auf URL-Patterns macht, weil wie gesagt, du kannst halt, was halt genauso schön ist, ist wirklich dieses, wie viel habe ich auf Produktdetailseiten, wie viel habe ich auf Schlagwortseiten, wie viel habe ich auf meinen Markenkatalog, wie viel habe ich auf meinem Produktkatalog, also meinen Standard-Kategorie-Seiten. Und wenn die halt nicht im Pfad drin stehen haben, was sie, also nicht am Anfang drin stehen haben, was sie sind, sondern irgendwo erst hinten, aber eine eindeutige Kennzeichnung haben, kann man darauf halt auch nochmal Segmente drauflegen.
Ja. Also das ist natürlich sehr praktisch, klar. Wenn die URL, wenn man es über die URL identifizieren kann, auf jeden Fall hilfreich. Nur leider ist es oft so, dass halt die URLs halt das nicht enthalten. Also man muss ja schon wirklich Glück haben, dass das dann in der URL, über die URL erkennbar ist, was es ist. Also ich kenne es, es gibt so große Portale, wo da steht dann zum Beispiel eine Galerie drin und so. Das gibt's natürlich, dann weiß man genau, was sich dahinter verbirgt. Aber man hat ja auch immer wieder URLs, da, die versucht man ja so allgemein wie möglich zu halten und da weißt du halt nicht, was für ein Typ dahinter sich befindet. Meistens ist es im HTML-Code auf der Seite drauf. Da braucht man dann andere Möglichkeiten, um diese Sachen rauszuziehen, diese Informationen.
Genau, deswegen gehen wir im ersten Step auch über die Begriffsinhalte. Weil damit kriegst du es relativ sauber hin. Was dann natürlich spannend ist, ist, wenn du es hinkriegst, also wenn du sagen kannst, das sind meine Produktseiten und das ist mein Keyword-Segment zu meinen Produkten. Also wenn du natürlich jetzt 3 Millionen Produkte hast, dann kannst du schwerlich 3 Millionen Begriffe hinten dran legen, als um ein Segment zu bilden, das fliegt dir um die Ohren. Aber so ein paar tausend kann man da schon mal reinknallen. Was man dann sagen kann, also stell mal vor, ich habe jetzt ein Segment, ein Begriffssegment, wo alle Wörter drin sind, die Produkte enthalten. Also Produkt plus kaufen, Produkt alleine, Produkt bestellen, whatever. Oder bestellen Produkt, Produktvergleich, also alles Mögliche.
Boom. Also alles das, was aus der Keyword-Recherche so rauskommt auch.
Da du ja das Produkt einfach als Pattern reinlegst und sagst, ich sind ja alle Mehrwortanfragen automatisch mit drin in deinem Segment. Also die hast du dann ja alle mit drin. Und auf der anderen Seite sagst du, ich kann auch noch sagen, ich kann den Seitentyp Produkt erkennen und Kategorie erkennen. Und dann kannst du sagen, wie viel Prozent der konkreten Produktanfragen, also Bosch, Schlagbohrer, Z4000, wie viel von, also und ähnliches, also wie viel von meinen konkreten Produktanfragen schlagen eigentlich auf Produktdetailseiten auf und wie viel schlagen auf einer Kategorie auf? Weil wenn sie auf einer Kategorie aufschlagen, ist es nicht die richtige Landingpage für sie, weil die haben ja schon genau gesagt, was sie wollten. Und ich schicke sie eine Stehufe weiter nach oben. Genau umgedreht, du legst ein Segment an mit allen generischen Begriffen, also Schlagbohrer, Bohrmaschine etc. pp. Und dann sagst du, wie viel von denen landen eigentlich auf einer konkreten Produktseite? Weil da sind sie wieder falsch, weil die hätten zur Kategorie gehört. Und dann siehst du schon, ob du deine Suchanfragen zu deinen Seitentypen korrekt ausgesteuert hast.
Ja, also man muss auf jeden Fall diese Gruppen, also wir haben es immer Cluster genannt in der Agenturzeit. Man muss halt diese Cluster einfach bilden, weil gerade bei großen Seiten, du hast so viele Daten, da schaust du nicht auf das einzelne Keyword. Du musst es halt gruppieren und Google macht es ja auch. Du hast Synonyme, du hast Sachen, die Keywords die, oder Phrasen, die halt deinen Suchbegriff beschreiben und trotzdem kommen die gleichen Suchergebnisse zum Teil raus. Das muss man halt einfach alles erfassen und auch dann wirklich, dann kann man auch ganz gut die Daten dann auch matchen und sehen, auch wenn etwas so negativ listen, ob es nicht passt, wie du es gerade beschrieben hast einfach. Die richtigen Keywords gehen auf die falschen Zielseiten einfach.
Ja, genau. Das ist halt auch der Punkt, wo nochmal viel Hirnschmalz sozusagen reinfließen muss, damit man diese Cluster intelligent genug bildet, damit es auch Sinn macht.
Ja, also wir haben es damals bei Capital haben wir es extrem gemacht, gerade wenn wir neue Seiten geplant haben oder also Seitenstrukturen geplant haben. Da haben wir natürlich auch Keyword-Recherche gemacht. Da haben wir das Ganze geclustert und haben dann auch immer gemerkt, okay, es ist jetzt so, man versucht halt so was aufzubauen und stellt dann einfach fest, also man muss da wirklich sich mit der Thematik auseinandersetzen. Also es gibt immer wieder so Anbieter, die sagen, wir können das automatisch alles machen, also Keyword-Clustering und so weiter. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es dann auch immer sehr viel Hinschmerz dazu sollte, dass man das auch richtig gut hinbekommt. Weil dann erkennt man auch ein bisschen auch gleich die Probleme und kann die auch gleich abgreifen. Und diese Tools, die es halt automatisch machen, also naja, ich halte da nicht so viel von. Andererseits gibt es sehr gute mathematische Modelle, die das scheinbar auch wieder sehr gut machen. Also ich weiß jetzt, bin jetzt, also was ich jetzt, ich habe einem Tool mal getestet, das mir angeboten worden ist als Beta aus Deutschland, glaube ich sogar war das. Das war jetzt nicht so berauschend, aber naja.
Da braucht man wahrscheinlich eine entsprechend große Datengrundlage, so wie Google. Die werden ja wahrscheinlich auch viel mit Machine Learning machen, von daher, bei denen klappt das ja anscheinend.
Ja, also ich bin in der Hinsicht absolut Anfänger. Ich habe keine Ahnung, was man da braucht. Aber ich denke mal, wenn man sich überlegt, wie es vor 5 oder 10 Jahren war mit Keywords und so weiter und wo wir jetzt stehen, also da passiert schon was. Also wenn ich jetzt sage, es ist nicht möglich oder es ist schwer, ja, Google macht's ja vor. Also und ich glaube, man braucht vielleicht gar nicht mehr die Datenmenge heutzutage, die Google hat. Google hat ja nochmal ein paar Ebenen mehr Daten, als man sich vorstellen kann. Und ich glaube aber, dass man heutzutage auch mit weniger Daten, da hat sie halt viel getan in den letzten Jahren einfach. Und darum... Ich denke immer, so ein semi-automatisches System ist immer ganz gut. Also man hat die Maschine macht so ein bisschen die Vorarbeit und der Mensch geht dann nochmal hin und macht Feintuning. Das geht immer vielleicht ganz gut dann auch.
Wobei es nicht so schwer ist. Also ganz, man braucht ein bisschen Zeit dafür, um die Cluster entsprechend aufzusetzen. Aber man kann die Learnings dann immer ins nächste Projekt rüberziehen. Weil, wie gesagt, wir haben so ein paar Standardklassen wie Jahreszahlen, Konversionstreiber, Produktlisten lässt man sich am besten gerade geben. Und Kategorien kann man abschreiben. Also das ist alles relativ trivial. Und dann kann man einfach mal auf diese Sachen in der Konsole selber noch schnell drauffiltern und schauen, was da noch kommt. Und dann siehst du, da hat man genug Ideen. Das Problem bei dem Machine Learning oder beziehungsweise bei diesen automatischen Themen ist, die berücksichtigen halt dein Geschäftszweck nicht. Also das heißt, es macht einfach Sinn, da nochmal selber nachzulegen und hier ist echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also das kriegt man so relativ gut im Griff.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, nehmt ihr Listen von Produkten und matcht die einfach mit den Google Search Console Daten, mit den Keywords. Genau. Und sagt dann, okay, also enthält 1-zu-1-Matching und whatever.
Genau.
Und deckt sozusagen eigentlich Sachen ganz gut ab.
Exakt.
Ja, das ist cool.
Du kannst zum Beispiel auch, wenn du irgendwie so ein Content oder viele haben ja dann ja irgendwie so ein Magazin etc. noch drauf, dann kannst du auch noch eins hinterlegen, dass wir klassischerweise alles die Fragewörter beinhalten, so damit du den ganzen Kram ziehst. Oder als Wortbestandteil, es gibt so schön, wenn Leute dann längere Sachen reinschreiben, da steht dann so zu, zum, Vergleich und ähnliches. Die kannst du dann schön zusammenfassen und dann einfach sagen, wie stark sind die denn eigentlich vertreten und kriegst dadurch halt wirklich, kannst sagen, okay, das sind alles Content-Anfragen, die eigentlich im Content-Bereich landen sollen. Und dann siehst du dann auch, wenn du dort mehr schreibst, wird der Bereich größer oder nicht größer. Also das macht eine ganze Menge Sinn. Also wie gesagt, je größer die Seite ist, desto besser ist es, wenn du das machst. Wie gesagt, wir hatten gerade für den größten Schweizer Verzeichnisdienst den ganzen Kram gemacht.
Verzeichnisdienste.
Ah ja, du weißt sowas hier wie Telefonbuch etc.
In der Schweiz gibt es hier noch.
Ja, die gibt's hier auch noch. Und das hättest du sonst einfach, wärst du da nicht durchgekommen irgendwie, dass du da Insights, du wärst nämlich immer auf dem Top-Bereich rumgedurnt und das ist dann immer die extreme Optimierung auf irgendeinen Top-Bereich, wo einfach gar nicht dein Traffic liegt. Also je longtailiger so ein Thema ist, desto wichtiger ist das, dass du das in den Griff bekommst. Deswegen rechnen wir dann auch immer aus, wie hoch ist jetzt unsere Abdeckung. Also da steht immer drin, mit den Segmenten haben wir jetzt so und so viel Prozent der Suchanfragen abgedeckt, die überhaupt drin sind. Wenn das natürlich dann weit unter 50% ist, dann ist deine Zuteilung irgendwie Schrott.
Ja. Übrigens auch noch eine Kleinigkeit, noch mal eine Anmerkung, was auch sehr geil ist mit diesen Google Search Console Daten ist, also für jetzt, die jetzt nicht alle so kompliziert machen wie du, Jens, oder wie TechValue, was auch sehr cool ist, man kann auch sich einfach mal über die Search Console das die Ranking-Entwicklung eines Keywords anzeigen lassen. Das ist übrigens, also ganz einfach mal was gesagt. Klar, in dem Tool sieht man nur 90 Tage, also in der Search Console. Aber wenn man einfach mal sehen möchte, wie sich ein Keyword entwickelt hat in den letzten Wochen, in den letzten 90 Tage, also was ganz Einfaches kann man da auch machen. Also das ist, man muss es gar nicht mal so komplex machen, da kriegt man schon sehr nützliche Informationen. Klar, bei großen Webseiten, wie du es beschrieben hast, Jens, absolut richtig. Aber manchmal will man einfach nur wissen, wie das eine Keyword sich entwickelt hat. Und das kann man übrigens auch machen.
Ja klar, man hat einen saugeilen Rank-Tracker, der auch noch der noch eine Art von Information hat, wie ich sie von den Standardanbietern Search, Metrics, Sistrix und Co. gar nicht kriegen kann. Und zwar die Ich weiß nicht genau, wie sie es technisch machen, aber sie geben mir ein Ranking aus. Sag, du rankst zu dem Keyword. Und diese Aussage ist ja heutzutage absolut unzulässig.
Du meinst diese Average Position, oder?
Nee, die Tool-Anbieter, also Systrix, Schmetrix, so, etc., ja, sagen, okay, du rankst zu Gurkensalat auf 3. Und diese Aussage ist ja nicht haltbar. Weil A sind die Sachen personalisiert, aber viel stärker sind gnadenlos regionalisiert. Also Google regionalisiert so viele Begriffe durch, das ist echt Wahnsinn. Das heißt, es gibt oft dieses Ranking gerade nicht, oder es ist halt gerade für Deutschland allgemein, also wenn man ja sagt, ich bin in keinem Standort, gibt es ja so nicht gestandortete Sachen, was ja in der Realität nicht vorkommt, weil man als Normalmensch halt immer einen Standort zugewiesen bekommt von Google. Ob der mal stimmt, sei dahingestellt. Wenn du Tesla's, ist er ja meistens falsch. Aber du siehst immer Ergebnisse einer Stadt. Ich fand das sehr spannend, weil unsere Studentengruppen dieses Jahr, eine Gruppe, die hat auf Junggesellinnenabschied, also hat die my-jga.de, und die hatten, die waren bei Searchmetrics nicht drin, bei Systrix waren sie auf 1 in der gleichen Woche, bei Searchmetrics nicht in den Top 100, da auf 1. Sie waren laut Search-Konsole auf 1,1, hatten 300 Impressions für den ganzen Monat, was zu wenig ist für den Suchbegriff. Und da siehst du, das Ding ist regionalisiert. Dann habe ich es ein bisschen getestet. Ich war rein zufällig gerade in Mönchengladbach. Da waren sie dann nicht in den Top 100. Ja. Bei den Kollegen in Darmstadt waren sie es. Hier in Berlin wieder nicht. Also scheinen sie eher so im Rhein-Main-Gebiet irgendwie. Also ich habe jetzt leider nicht abgefahren in Deutschland, aber da siehst du halt, mit welchen Begriffen du wirklich schwenkst, und wenn du die Impressions-Daten betrachtest, kannst du schon halb, und du hast halbwegs eine Suchvolumina im Kopf, kannst du wenigstens sehen, habe ich es deutschlandweit oder habe ich es nur in dem Ort? Ja. Und die Information kriegst du halt nur daraus. Und das andere sagt dir einfach, du stehst auf 1 und dabei stehst du nur bei meinem Gebiet auf 1, was halt dann doch nicht ganz Deutschland ist.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt unglaublich wertvoll, weil es dich betrifft. Ne? Klar, wenn du jetzt wirklich nur regional aktiv bist, dann ist es die richtigen Werte. Und wenn du aber natürlich deutschlandweit aktiv bist, hast du natürlich dann ganz andere, wie gesagt, gute Suchvolumina und Impressions werden auch schon eher näher dran sein einfach.
Definitiv, aber du weißt es halt, wenn bei den Tools nicht, also bei Systrix, Searchmetrix, ob ich jetzt eins deutschlandweit bin oder nur regional, weil das können dir die Tools nicht sagen.
Allerdings.
Und das kannst du halt nur über Kombination Search-Konsole und seine Suchvoluminas kennen. Könnte man ja auch noch über API vielleicht gerade mal reinziehen, da sieht man, okay, stimmt das ungefähr überein oder nicht. Ich habe wieder ganz neue Ideen im Kopf. Aber das ist eine sehr spannende Geschichte, und das sagen einem die Tools nicht. Die Tools sagen einem dafür etwas, was die Search-Konsole eher mangelhaft auswertet. Die sagen einem halt auch, welche Rankings man hat, zu denen man keine Impressions hat. Also schlicht und ergreifend, weil ich auf Seite 7 oder 8 bin und da keiner vorbeikommt, mit denen ich aber arbeiten kann, wenn ich optimieren will. Also deswegen ist es jetzt hier auch nicht gewesen, ihr braucht keine Tools, sondern einfach ein bisschen kritisch den Ranking-Daten dort gegenüberstehen, wegen der Personalisierung, und bei den auf ersten und zweiten Seite sich eher auf die Search-Konsolen-Angaben verlassen. Für die hinteren Seiten sind natürlich die von den Tools wesentlich sinntragender.
Absolut, aber so ist es ja immer. Also, wenn man mit den Tools arbeitet, Systrix, Searchmetrix, AWR, sonst was, dann sollte man sich dessen eigentlich im Klaren sein. Die Tools sind wirklich eine riesengroße Hilfe für den täglichen SEO-Alltag, aber verlässliche Daten sind es einfach nicht. Dessen sollte man sich immer bewusst sein.
Wir reden von den Ranking-Tools, ganz wichtig.
Von den Ranking-Tools.
Gibt es noch andere Tools?
Ich muss ja ein bisschen aufpassen. Nein.
Das ist nur Spaß. Nein, aber wir haben es ja gerade um diese Ranking-Geschichten gehabt, die einfach im Umlauf sind, und ja, das sollte man verwissen.
Aber ich glaube, es gibt auch einen Anbieter, der macht Ranking-Abfragen, da kannst du auf Stadtebene das, glaube ich, ganz machen. Da gibt es, glaube ich, Manhattan-Tours, glaube ich, ist das.
Das machen einige, du kannst auch.
Ich habe es nur nie getestet, ich habe nur davon mal, ich habe einen Vortrag mal gehört und fand das ganz interessant und spannend. Das war schon länger her auf dem SEO-Day, glaube ich, mal. Und fand das ganz interessant, aber ich weiß jetzt nicht, wie valide die Daten sind. Ich habe es nie geprüft, ich habe ja nie so richtig auf regional optimiert darum.
Es geht auch bei Searchmetrics,
Genau, Searchmetrics und Sistrix kannst du auch bei den von dir selbst hinterlegten, aber nicht die, die in den Sichtbarkeitsindex eingehen.
Im Bereich geht das, kann man auch regionale Abfragen machen.
Genau. Das Problem ist halt bloß in den Standard-Keywords, die die Tools haben, ist halt nicht drin. Und es sind halt wirklich wahnsinnig viele Begriffe regionalisiert. Also Briefkasten ist regional. Also es sind ganz, wo du denkst, hör, warum das jetzt? Also es sind wahnsinnig, wir hätten bei JGA jetzt auch, hätte ich es auch nicht im ersten Step gedacht, dass man das jetzt wahnsinnig regionalisieren muss und dass sich die Top 10 so überhaupt, also die, ich habe die Screenshots, da ist nichts identisch, also nichts.
Also bei uns rankt gerade Gurkensalat Kabel 1 auf 3, weil du vorhin Gurkensalat als Beispiel gebracht hast.
Das ist doch sehr gut. Das ist sehr gut.
Ich weiß nicht, was das bei dir rankt, aber...
Das ist noch meine damalige Arbeit von vor...
Hast du noch bei ProSieben was?
Genau, von vor 5-6 Jahren, da wollte ich unbedingt mit Gurkensalat ranken.
Nee, bei mir sogar eins, sogar auch, bei mir auch auf 3, aber mit Bild. Habt ihr auch Bild?
Ja, ja, genau. Oder siehst du mal, nicht regional.
Das ganz ist mal nicht regional.
Bin ich erleichtert, dass Gurkensalat nicht regional ist.
Je nach Wunsch, mit oder ohne Sahne, ist dieser Gurkensalat eine runde Sache.
Genau.
Wunderbare Description.
Da hat sich einer wirklich Mühe gegeben.
Markus, tolle Arbeit damals. Super.
Sehr gut.
Vielleicht der Hinweis, achtet auf eure Snippets.
Cool. Das jetzt dazu. Johannes, habe ich eigentlich irgendwas vergessen vorhin?
Nee, ich denke, das war soweit zur Segmentierung auf jeden Fall alles.
Ja, wir sind vorhin irgendwie ziemlich schnell gleich tief eingestiegen in diese Suchanalyse. Wir haben den Nutzern gar nicht gesagt, was es da eigentlich für Daten gibt, die Google Search Console hier zeigt, nämlich diese Average Position, die Impressions, die Klicks und was war es noch?
CTR.
Die CTR, genau. Das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Die meisten wissen es, aber vielleicht haben wir auch ein paar Hörer, die sich dem Thema Google Search Konsole erst noch annähern wollen. Für die vielleicht ganz spannend.
Ganz wichtig bei den Impressions, hatte Jens auch vorhin mal ganz kurz im Nebensatz erwähnt, das ist halt wirklich, wie oft man in den Suchergebnis eingeblendet wird. Klar, wenn man in den Top 10 drin ist, hat man natürlich auf Seite 3 oder 4 ist, dann ist natürlich die Anzahl der Impressions viel, viel niedriger. Also in den Top 10 kann man das Ganze noch im Suchvolumen dagegen rechnen, aber sobald man auf Seite 2 ist, dann spielt das Suchvolumen ist natürlich eine, dann ja, passt es nicht mehr ganz gut zusammen, das ist ganz wichtig noch zu wissen.
Ja. Genau. Und in der Search-Konsole, in der Suchanalyse auch immer schön, wenn man sich immer zusammen anschauen kann, die Impressions und die durchschnittliche Position. Oftmals ist es so, dass die ganzen Impressions einfach runtergehen teilweise und man denkt, boah, bin ich jetzt abgeschmiert? Und wenn man sich dann die durchschnittliche Position anschaut und man sieht, dass die gleich geblieben ist, da weiß man auch einfach, dass das Suchvolumen eben halt für den Bereich einfach nach unten gegangen ist und man aber trotzdem noch gleich geblieben ist.
Genau. Muss vor allem aufpassen bei dem Thema durchschnittliche Position, dass gerade, also beim Export ist mir das im Großen aufgefallen und wenn man dann wieder die durchschnittliche Position für ein Segment gebildet hat, weißt du, dass wenn man da nicht filtert auf Suchtyp Web, sondern alle mitnimmt, hat man natürlich auch die ganzen Bildersachen mit drin. Und da auf der ersten Seite sind halt mehr als 10 Positionen, weil da sind ziemlich viele Bilder drauf. Und da hat man auf einmal so ziemlich viele Impressions und ein durchschnittliches Ranking von 37 und denkt sich so, hä? Was ist denn das jetzt für ein Case? Da hat man halt dummerweise die Bilder-Rankings mitgenommen, weil das sind halt auf der ersten Seite sehr viel. Eigentlich gibt es gar keine erste Seite, weil es hat ja eh so ein endlos Scrolling. Aber da kommen dann halt ziemlich absurde Werte mit zusammen. Das heißt, da sollte man tunlichst drauf aufpassen, dass man auf Suchtyp Web filtert, sonst ist diese durchschnittliche Ranking-Angabe einfach mal für die Tonne.
Genau, diesen Suchtyp Any, den es früher gab, den gibt es in der neuen Suchanalyse auch gar nicht mehr.
Da haben sie, zum Glück.
Genau, dann kann man den Fehler nur machen, wenn man irgendwie sich selbst alles aufaggregiert und den Suchtyp nicht filtert.
Zu der durchschnittlichen Position noch eine Anmerkung. Also wenn man natürlich jetzt hier sich seine 90 Tage anzeigen lässt und dann in der Tabelle drunter sich ein Keyword anzeigen lässt, dann hat man natürlich dort einfach den durchschnittlichen Wert für diesen ganzen Zeitraum. Also das darf man, da muss man bedenken halt. dass das dann natürlich dann, ja, über diesen Zeitraum halt ist.
Genau, aber oben drüber hast du dann den Graph.
Ja, klar. Also nur als Info, wir zum Beispiel mit OnPage Impact machen es halt so, wir ziehen halt wirklich die Daten auf Tagesbasis und haben natürlich dann auch diese AWG, also diese durchschnittliche Position ist natürlich dann nochmal tagesaktuell. Das Lustige ist, eigentlich müsste man warten, also wenn man sich so diese Ranking-Tools anschaut, dann denkt man immer so, ja, da steht immer eine Position ohne Komma und in der Google-Search-Konsole stehen dann auf einmal die Position mit Komma. Jeder hat es sicher schon mal erlebt, es gibt Schwankungen, auch tagsüber. Also mein Keyword kann mal kurz auf 2, dann kann es wieder auf 3 sein. Und ich finde eigentlich, also meine Tests haben bis jetzt ergeben, dass diese Positionen, die da in der Google-Search-Konsole drinstehen, auch eigentlich ziemlich gut sind und wirklich auch echt sind. Also ich habe bis jetzt noch keine großen Fehler oder Abweichungen entdecken können. Abgesehen von diesem Bilderbeispiel, was du gerade genannt hattest, dass da mal, aber sonst habe ich eigentlich keine großen, weil es gibt immer Diskussionen, wie weit kann man den Daten denn von Google vertrauen. Also ich finde die Daten eigentlich ziemlich cool und auch habe bis jetzt noch keine großen Fehler entdecken können.
Genau. Also da auch von dir ein wichtiger Hinweis, wenn man die Daten runterzieht für eine große Analyse, kann man die ruhig gerne mal en bulk für den ganzen Zeitraum runterziehen. Wenn man dann halt ein bisschen noch filtert, so dass man das Limit umgeht. Aber für ein ordentliches Reporting macht man es natürlich auf Tagesbasis, dann kann ich nämlich auch meine eigenen, also dann habe ich automatisch mein Rank-Tracking mit erschlagen, zumindest für die ersten, alles, was auf der ersten Seite ist. Was man allerdings, warum die Kommazahl auch drin ist, ist nicht nur wegen Schwankung am Tag, sondern auch da wieder Personalisierung. Es kann sein, dass halt der Gurkensatz bei irgendeinem dann auf 2 ist und schon hast du eine 2,9 statt eine 3, weißt du? Also ja. Deswegen sind die Angaben da halt auch wirklich sehr genau und man sieht halt einfach, was die Leute wirklich auf ihren SERPs gesehen haben. Und man sieht ja durchaus, dass das Ranking auch mal von 1,7 auf 1,3 steigen kann und man sieht dann auch wirklich, dass die Klicks mehr werden und die CTR steigt.
Ja. Also dann.
Ich bin fertig.
Dann habe ich jetzt eine Frage an euch Experten, wenn ich mit meiner Domain zu einer Phrase auf Platz 1 und 2 stehe. Was zeigt dann die Search-Konsole als durchschnittliche Position an?
Also früher, bei der ganz ersten Version, es gab dann ja mal ein Update, wie sie es handeln, haben sie mal geschrieben, aber in der ursprünglichen ersten Version hättest du doppelt so viele Impressions gehabt wie Suchanfragen, weil du ja zweimal angezeigt wirst. das war ein echtes Problem und es stand halt als Ranking dann 1,5 da.
Okay.
Ich habe das dann irgendwie auch 5000 Mal auf irgendwelchen Konferenzen als Running Gag und mathematisch korrekt, inhaltlich halt Banane, wenn halt Nerds Tools bauen, beschrieben. Und irgendwann hatten sie, ich krieg den Artikel nicht mehr, aber da haben sie in ihrem Blog geschrieben, dass sie das geändert haben und das immer die erste Position nur gezählt. Ob sie es immer noch so machen, wissen die Götter. Das ist aber die letzte Aussage, die dazu getroffen haben. Ist aber schon wieder 3 Jahre her.
Okay, und das hat Google aufgrund von deinen Hinweisen
Nein. Auf
den Konferenzen.
Ich nehme an, dass
das saß ein Googler im Publikum genau. Und hat den Jens gehört und gleich aufgeschrieben und gesagt, okay, also da müssen wir was tun, das geht ja gar nicht.
Da hat dieser Herr Fauldraht recht, da müssen wir was machen.
Und der macht Witz auf unsere Kosten, hat er auch wahrscheinlich auch gesagt.
Genau. Deswegen war ich eigentlich auch mal 3 Wochen gesperrt.
Jetzt in der neuen Suchanalyse kann man ja, wenn man das Keyword sich in den Filter lädt und auf die Seite geht, die Position für die einzelnen Seiten, die für das Keyword ranken, auch anzeigen lassen. Da wird das dann wieder aufgesplittet.
Ja. Genau. Also da kann man sich ja mal gucken, ob man die, ob das dann vorne aufaddiert ist. Oder ob sie nur den ersten nehmen für die Ansicht, wenn du nicht auf URLs gefiltert hast. Das ist eigentlich ein schöner Qualitätstest an der Stelle. Gute Idee. Müssen wir mal irgendjemand die Hand drücken.
High five.
Exakt. Was natürlich auch spannend ist, ist dadurch, dass man die Klickraten bekommt pro Position. Also man sieht ja, also ich habe, ist die CTR und man kann es dann ja wiederum aggregieren, wie glaube ich Position 1, wie glaube ich Position 2 und 3 und dann kann man für den Cluster also für die Position seine Klickraten, seine CTRs berechnen. Und wenn ich das wiederum für ein Segment mache, zum Beispiel alles, wo meine Marke drin vorkommt, das sollten ja per se höher sein, im Vergleich zu alles in den Handelsmarken, also was ich weiß, Nivea etc. pp., weil ich halt irgendwie so einen Shop dafür habe, oder alles, wo der konkrete Produkt ist, oder alles, wo eben Konversionstreiber mit drin sind. Und man hat dann für diese wirklichen Segmente, die in sich für eine eigene Suchmotivation stehen, die CTR-Werte pro Position kann man relativ schön Forecast machen. Wenn ich sage, wenn ich jetzt alle Produktseiten um eine Position erhöhen würde oder alle Rankings zu den Suchanfragen, die eben Kauf enthalten, dann weiß ich, ich kriege auf diesen Suchtyp bei einer Position von 8 auf 7 3% stärkere CTR-Steigerung, bei den anderen nur 2% CTR-Steigerung. Also wenn man da mal in etwas genaueren Forecast reingehen will, sind die Daten auch sehr schön.
Und wenn man dann noch die Conversion Rate hat und weiß, wie viel man ungefähr verdient, kann man noch sagen, wie viel mehr man verdienen würde, wenn man alles um eine Position hochsetzen kann.
Und dann kriegt man es auch in-house durch.
Genau. Genau.
Ja. Da muss man nur noch liefern.
Ja.
Genau. Dann lassen wir es lieber, oder?
Ja. Markus. Oftmals ist es so wirklich, dass man sagen kann, auf der anderen Seite sind zu bestimmten Phrasen, sind die Nutzer doch schon ganz schön festgelegt, welches Suchergebnis die klicken. Und da wird dann auch gerne mal auf das zweite oder dritte angeklickt, weil man es halt immer so gemacht hat. Und deswegen dieser Forecast, ja, den kann man angeben, stimmt oftmals nur nicht.
Ja, das stimmt. Man muss Methoden halt immer kritisch hinterfragen.
Immer.
Absolut. Kurze Frage. Sind wir eigentlich jetzt mit der Suchanalyse soweit durch? Wir haben noch ein paar andere Themen. Ich gebe Gas.
Also Suchanalyse könnte man noch stundenlang drüber reden, aber ich glaube, wir haben eigentlich soweit eigentlich alle Stolperfallen und so weiter abgedeckt. Zeitraum, Filtermöglichkeiten, durchschnittliche Position, Impressions, also ich glaube, das ist eigentlich soweit alles.
Ein paar gute Use Cases hatten wir, glaube ich, genannt. Ein paar Insights auch von euch Experten. Das war ja.
Genau. Wir können ein bisschen Werbung für Impact machen, aber nee, lassen wir.
Nee, ist gut. Also ich mag es, ich habe es mir angeschaut, ich finde es schön. Also macht Spaß.
Also Markus, ich habe es auch gerade Markus auch nochmal gezeigt, jetzt wo wir beim Reden ein bisschen, auch so ein paar diese Zusammenfassungen, also ich weiß nicht, was Markus davon hält. Ich habe kein Messer oder Waffe in der Hand.
Ja, dann kann ich ja den Fünfer jetzt hier dann von vorhin zurücknehmen. Nee, Quatsch. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr, aussagekräftig vor allem. Ich werde es demnächst mal für ein großes Projekt ausprobieren und ich glaube, da wird es dann, glaube ich, auch.
Welches großes Projekt wirst du meinen? Ich habe keine Ahnung.
Schauen wir mal. Aber ich glaube, das ist gut. Das ist auf jeden Fall hilfreich und extrem nützlich.
Also gerne auch da, Jens, auch alle Zuhörer, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Wünsche habt, gerne an mich. Freue mich da immer gerne auf neue Ideen. Ich muss auch sagen, dass das auch bis jetzt viele neue Ideen bekommen. Mal gucken, was wir daraus machen. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Thema, was mir auch persönlich sehr viel Spaß macht.
Genau. Dann kommen wir noch zu ein paar anderen Sachen, die wir vorhin kurz angerissen haben, was ja noch geht über Search Console. Gerade, man kann darüber Sitemaps einreichen. Genau. Klingt jetzt weniger spannend, aber man kann natürlich Sitemaps sinnvoll gestalten. Was sind da so eure Tipps?
Also mein Tipp ist immer bei einer XML-Sitemap, dass man so eine verschachtelte verwenden sollte. Also man hat eine Index-Sitemap. Das heißt, eine Sitemap, wo alle anderen Sitemaps drin sind. Erstens muss man nur eine Datei einreichen und Google zieht sich dann alle anderen, die da drin sind, was schon mal sehr hilfreich ist, bevor man da irgendwie, weil man kann ja theoretisch sehr viele Sitemaps erstellen und die bei Google einreichen. Das Schöne ist einfach, dass Google in der Search-Konsole anzeigt, wie viele URLs man eingereicht hat und wie viele davon indexiert sind. Und je nachdem, wie man das Ding dann aufbaut, diese Sitemap-Struktur, kann man da eigentlich dann, also angenommen, man hat halt verschiedene Channels oder Verzeichnisse oder Bereiche von der Webseite und erstellt dann je nach Seitentyp dann auch nochmal innerhalb dieser Bereiche eigene Sitemaps, dann hat man eigentlich einen ganz guten Überblick, wo hapert zum Beispiel, wo sind Probleme einfach, weil nur weil auch eine Seite intern verlinkt ist, muss sie nicht unbedingt im Index landen. Also da gibt es auch immer wieder Probleme, das zu sehen. Und das ist natürlich ein ganz guter Hinweis, wenn man dann zum Beispiel so eine Sitemap hat, die einfach sagt, hey, von 1000 URLs sind halt nur 600 indexiert, dann hat man einfach das Problem schon sehr gut eingegrenzt und kann sagen, okay, ich muss jetzt also diese 1000 URLs mal prüfen, welche nicht im Index sind. Und wenn man dann einfach mal 100 davon hat, dann kann man ganz gut rausfinden, wo liegt das Problem und auf Ursachenforschung gehen. Also da auch immer den Tipp auf jeden Fall bei der Sitemap, genauso wie bei der Webseitenstruktur sich Gedanken drüber machen, wie muss dieses Konstrukt aufgebaut sein. Und das muss jetzt nicht eine 1:1 Kopie der Webseitenstruktur sein, sondern wie ich schon gesagt habe, auch Seitentypen ist sehr wichtig. Also viele kennen das vielleicht, man hat eine XML-Seite für News, aber genauso kann man zum Beispiel sagen, ich habe jetzt zum Beispiel Galerien, ich habe zum Beispiel Produktseiten, ich habe Infoartikel und so weiter. Und für all diese Seitentypen erstelle ich eigene Sitemaps innerhalb dieser Bereiche.
Definitiv. Und immer noch empfehlen, eine für aktuelle Änderungen, damit man sieht, ob Änderungen relativ schnell aufgefressen werden oder nicht.
Also ich glaube, das musst du jetzt noch mal ein bisschen erklären. Wie meinst du das, eine für aktuelle Änderungen?
Also du machst es so nach Seitentypen, also finde ich auch mal ganz gut. Wenn man eine sehr große Seite hat, dann sage ich auch noch mal Seitentyp, also beispielsweise Produktdetailseite, Kosmetik oder sowas, weißt du?
Okay. Ja.
Dass man das noch weiter runter, es kommt auf die Größe der Seite an. Und dann habe ich eine, wo nochmal alles reinschreibe, was jetzt irgendwie, wo es gestern Updates gab.
Machst du das dann doppelt? Also hast du dann eine Sitemap, wo dann die gleiche URL doppelt drin ist? Also in einen und anderen Sitemap? Oder machst du das alles, sind die URLs immer unique pro Sitemap?
Innerhalb der ersten Logik sind sie unique. Die andere ist nochmal, da sind die sozusagen eine Doppelung, weil es einfach nur die sind, die heute geändert worden sind. Ich will wissen, ob die auch da sind.
Und die lässt du dann dort nur 24
drin? Genau. Exakt, das sind alles, was neu ist und alles, was, also neue Seiten drin und ich habe immer eine für neu und eine für Updates sozusagen.
Da gibt es übrigens auch nochmal, da fällt mir gerade ein, da gibt es noch diesen Tipp, also diesen Empfehlung von Google, ist schon ein bisschen länger her, ich weiß gar nicht, ob es wirklich von Google ist, aber war auf jeden Fall, wenn man die URL-Struktur einer Webseite ändert, also die URLs, dann ist es sehr empfehlenswert, eine Sitemap mit den alten URLs online zu lassen, die natürlich dann weiterleitet per 301 auf die neuen URLs. Aber gleichzeitig sollte man eine neue Sitemap mit den neuen URLs hochladen und dann irgendwann später dann die alte Sitemap erst entfernen. Nicht dieses, ich mache jetzt eine neue URL-Struktur, neue Sitemap hochladen. Das ist, habe ich mal, ich glaube, das war von Google auch so eine Empfehlung da, dass man bei der URL-Umstellung darauf achten sollte, weil da soll es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben haben, dass dann Google die Weiterleitung irgendwie nicht so richtig akzeptiert hat und die Rankings dann verloren gegangen sind.
Oha.
Also so viel zum Thema Änderung. Also es schadet ja nicht. Also mal ganz ehrlich, ob das jetzt wirklich so ein Best Practice ist, kann ich leider nicht bestätigen. Ich habe es ja noch nicht selber ausprobiert. Aber ich weiß, dass es beim großen Portal passiert war, wo sie es gemacht hatten. Und das hat eigentlich ganz gut geholfen. Ob das jetzt wirklich die Ursache war, kann ich nicht sagen, aber meine Empfehlung ist ja sicher ist sicher, gerade wenn man halt die Rankings nicht verlieren sollte und das ist, was mir immer bei der Sitemap auch gut einfällt.
Setzt genau. Man da aber dann auch nicht zum Teil falsche Signale, indem man Google da praktisch URLs mitgibt, die ja dann entsprechend weitergeleitet werden?
Ja gut, aber wenn du einfach das sind ja Weiterleitungen, also ja. Viel schlimmer wäre es, wenn zum Beispiel, wenn du 404er hättest oder 500er halt. Also es gab mal von Bing vor vielen Jahren die Aussage, eine Sitemap, die irgendwie mehr als 3% Fehler enthält, vertrauen wir nicht. Google hat dann ähnlich irgendwie mal was verlauten lassen, aber nie eine Zahl genannt. Und ich glaube, in letzter Zeit haben sie irgendwie gesagt, hat John Moo mal wieder gesagt, nee, das ist, wir vertrauen Sitemaps, egal wie viele Fehler sie enthalten. Also ich glaube, vielleicht interpretiert man darüber. Ich sage immer, man soll seine Hausaufgaben machen, man soll immer darauf achten, dass halt die eine Sitemap alles passt und genauso wie die auch interne Verlinkung einfach. Also man sollte einfach seine Hausaufgaben machen. 404er haben intern nichts zu suchen, intern auf den 301er verlinken, wenn es nicht anders geht, kann passieren, aber wenn du die ganze Seite per 301er irgendwie weiterleitet, weil halt die ganzen Links intern alle hardcoded im Quellcode drin sind und nicht geändert worden sind, weil die URL-Struktur geändert worden sind, das ist auch nicht schön. Also man sollte schon ein bisschen aufräumen einfach.
Das stimmt. So, aber es gibt ja noch weitere. Ich glaube, damit sind wir jetzt auch durch. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil ich demnächst los muss. Es gibt noch weitere Sachen, die man sehr schön bekommt. Das sind die Links. Und das ist so etwas, was nun in der Webmaster-Konsole hier, Search-Konsole, relativ bananig dargestellt sind. Sind einfach nämlich ziemlich planlose Listen, an denen man nicht arg viel sieht. Aber auch die lassen sich exportieren und sehr, sehr schön aufbereiten. Und man kann daraus auch sehr, sehr schöne Analysen fahren, zum Beispiel, indem man sagt, okay, meine top verlinkten Seiten und die dann über Zeit. Das heißt, wenn du dann siehst, dass irgendwas hochkommt, wo du dich wunderst, warum denn das? Kann das zum Beispiel ein Thema sein, dass irgendjemand versucht, dich negativ zu ärgern? Also wenn irgendein rotzalter Scheiß auf einmal massiv verlinkt wird und es gibt gar keinen Grund, der irgendwie nachvollziehbar ist. Genauso geben die dir das Datum mit, wann sie den Link entdeckt haben. Das heißt, man kann sich auch sein Linkwachstum über Zeit aufziehen. Und auch da, wenn da irgendwelche Sachen aufplöppern und man macht gerade keine PR oder sonst irgendetwas und kann sich das nicht erklären, kann man sich genau diese Links wieder anschauen und sagen, sind die sinntragend? Oder versucht mich hier gerade irgendeiner zu ärgern? Da kann man direkt schon mal losdisavowen, wenn man da in Panik gerät. Man kann denn generell sagen, was sind denn so, über welche Domains bekomme ich meine ganzen Links? Also man kann die wirklich sehr, sehr schön auswerten. Man kann die Linktexte, die man ja mitbekommt, aufteilen nach Midbrand, Anchor etc., also auch da mit Wortlisten arbeiten und durchklassifizieren, wie man es halt auch von den ganzen Link-Auswertungstools kennt, kann man aber auch relativ schnell selber machen mit ein bisschen Excel-Gedöns und hat dann da relativ schnell sehr schöne Auswertung und muss kein teures Link-Tool, was dann sowieso will ich meine Daten hochlegen zu Ihnen oder verwenden. Und das ist dann schon wirklich auch sehr nice.
Ja, da der Hinweis auch nochmal auf Penguin zurückzukommen. Damals gab es die Aussage Leute haben gefragt in Google Webmaster Foren, ich bin hier Penguin betroffen, wo kriege ich denn meine ganzen Backlinks her, wie kann ich die denn ganzen reviewen? Und da kam auch von Joe Mu die Antwort, also ja, Search Console oder damals Google Webmaster Tools liefern zwar viele Backlinks, aber es sind nicht alle. Also wenn man wirklich in so einem Penguin-Update drinsteckt, dann reicht meistens, gerade bei großen Seiten, die Search Console leider nicht scheinbar. Es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Aber es sind noch viel mehr Backlinks meistens vorhanden, als da eigentlich sichtbar sind.
Du kriegst ein sauberes Monitoring drauf, bevor dir überhaupt irgendetwas passiert. Und das lässt sich relativ trivial an der Stelle einrichten. Wenn du wirklich ein massives Problem hast und nicht weißt, was du selber angestellt hast, was ja an sich schon dämlich genug ist, dann natürlich bin ich da komplett bei dir, aber du musst dann auch schon wirklich groß sein. Ansonsten kommst du mit den Daten exorbitant weit.
Auch hier ist es tatsächlich so, dass die Daten genauer werden, wenn man sich die Mühe macht und es in regelmäßigen Abständen abspeichert. Also der Dump ist dann quasi größer, wenn man mehrere hat und sie zusammenfasst.
Wie speicherst du die am besten ab? Immer exportieren, also runterladen per API? Was geht am besten?
Das sind immer die aktuellen Links, also den Export, den es in der Search Console gibt.
Okay, also ich habe das mal im Leimakro mal eine Zeit lang gemacht, hatte dann noch so ein PHP-Skript, das automatischen Download generiert hat, in der alten. Also im Grunde generiert er halt den Download einfach mal.
Genau.
Oder automatisch semi-automatisch per Tool.
Ja, ist jetzt spannend, ob das dann demnächst noch funktioniert.
Genau.
Du warst jetzt gerade abgehakt, Johannes.
Tut mir leid. Ich sag nur, es ist spannend, ob das demnächst noch funktioniert mit dem Download per PHP-Skript auf dem Button sozusagen.
Das haben sie ja bei der Suchanalyse haben sie ja deaktiviert. Das heißt, die Suchanfrage war ja noch lange Zeit aktiv, obwohl sie eigentlich schon vorher abgeschaltet haben wollten. Mhm. Der Link war immer noch sichtbar. Dann war der Link nicht mehr sichtbar. Man konnte noch per direkte URLs noch drauf zugreifen. Ja. Und es gibt ja zahlreiche Python und PHP-Skripte, die das halt auch genutzt haben. Und ja, jetzt muss halt alles über die API halt gehen. Ne? Und, ja.
Noch funktionieren sie aber sogar.
Hm? Was?
Noch funktionieren diese Skripte.
Ja, also ich glaube einfach, aber ich denke einfach durch die Search-Konsole, dass da auf jeden Fall noch viel kommt. Also ich glaube, da gibt Google wirklich nochmal Gas, weil auch die Namensänderung, das macht man halt nicht ohne Grund einfach. Also einfach so ein, also sie wollen sicherlich da irgendwas Größeres haben die da vor. Und wenn man sich überlegt, wie damals die Webmaster-Tools begonnen haben, ich glaube, ich habe es auch nie benutzt früher und jetzt sind wir alle total heiß drauf und nutzen diese Daten wie verrückt. Also Google hat uns irgendwie doch im Griff.
Genau, aber wie gesagt, durch das ständige Runterladen kriegt man da auch wieder mehr Daten, also wie immer. Und was man bei sich hat, kann man halt auch viel smarter verarbeiten. Also es macht definitiv sehr viel Sinn. Also ihr seht, ein unwahrscheinlich mächtiges Tool.
Und macht Spaß, wenn man die Daten damit arbeiten kann einfach. Ob man sie jetzt in ein Tool exportiert oder ob man sie runterlädt und Excel verwendet. Also, oder mit Power Pivot.
Genau, da muss halt jeder selber entscheiden, was er wirklich braucht. Für viele kleinere Seiten reicht es einfach aus, wenn man den aktuellen Stand nimmt aus der Google Search Konsole, den aktuellen Zeitraum, der auch angeboten wird, diese 90 Tage, ist für viele ausreichend. Für die Hardcore-SEOs und Hardcore-SEO-Analysten ist es natürlich nicht ausreichend.
Genau, cool. Ich glaube, damit sind wir damit auch relativ durch, oder? Dann können wir nämlich das Thema jetzt zumachen. Wir haben auch schon 1,5 Stunden auf der Uhr. Genau. Und wie gesagt, ich muss nach Hause, Baby übernehmen, Frau möchte noch mal weg.
Markus und ich müssen noch einen Tegernseher trinken.
Ah, viel stimmt. Spaß.
Das stimmt.
Gute Webmaster und so ruft Tegernseher.
Sehr gut, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Kommen wir zum 4-Wochen-Ausblick. Was kommt denn auf uns zu? Messen und Konferenzen, Veranstaltungen. Natürlich jetzt gleich demnächst, wenn ich hoffe, also die Sendung solltet ihr noch vorher hören können. Vielleicht hören sie auch einige danach. Am 23.10., also nächste Woche, ist der SEO Day in Köln. Freue ich mich schon sehr drauf. Macht jedes Jahr wieder viel Spaß, außer man rennt aus Versehen zur Python-Konferenz mit Sepita, der dann seine Python auspacken will.
Okay, ich denke, wir machen weiter im 4-Wochen-Ausblick.
Genau. An der Stelle, wer da ist, einfach winken und so weiter. Und dann kommt ja bei sozusagen knapp hinter München auch wieder eine Konferenz.
Ganz genau, bei uns in der
Vorort.
Nachbarschaft sozusagen, im Vorort von München. Nein, im schönen Salzburg ist wieder die SEOCom am 20. und 21. November.
Schöne Grüße an den Olli Hauser.
Oliver Hauser, an der Stelle schönen Gruß. Er hat auch schon gesagt, er freut sich auf die heutige Show. Genau. Und gerade an die Münchner ist es natürlich ein absolutes Heimspiel und es lohnt sich definitiv.
Jens, bist du eigentlich dort auf der SEOCom?
Ich bin wieder da, war es 2 Jahre wegen Babypause nicht da. Dieses Jahr schaffe ich es wieder hin.
Sehr cool. Dann sehen wir uns dort.
Genau, also das wird auf jeden Fall ein Fest. Wir sind auch mit 4 Leuten da, weil es sich einfach lohnt. Also Alex kommt mit und noch 2 andere Kollegen sind mit dabei. Peter, von dem die Präsentation ist, die wir hier gerade als Grundlage verwendet haben.
Ach, sehr geil.
Rob kommt auch noch mit, also das weil macht Spaß und haben ja auch 2 Tage, also mit OMX und SEOCom. Ja. OMX war richtig, oder?
Ja,
OMX, genau. Bin ich beruhigt. Ist einfach ein Träumchen, also allein schon die Stadt in der Jahreszeit ist einfach wahnsinnig toll, weil sie alles schon voll auf Weihnachtsmarkt ist.
Absolut.
Das macht allein schon wirklich viel Spaß, die Konferenz ist super
organisiert.
Super organisiert und tolle Inhalte und freue ich mich
riesig. Tolle Inhalte, super Fachbeirat.
Der ist sowieso der Beste.
Was machst du denn da drin? Jetzt werde ich übrigens deinen Vortrag leider nicht zuhören können. Ich rede nämlich parallel zu dir.
Das habe ich schon gesehen. Ich wollte ja auch zu dir kommen, aber es geht leider
nicht. Ja, wir müssen irgendwas einfallen lassen. Vielleicht macht der Markus halt unsere Vorträge und dann können wir.
Ich kann ja nicht beide parallel halten.
Jetzt muss ja nur einen parallel sagen.
Genau. Außerdem geben wir dir immer die schweren Aufgaben, Markus. Jetzt nicht meckern, machen.
Genau.
Genau. So, dann haben wir noch ein paar, einen Jobhinweis, und zwar die Kollegen von Entris. Das ist eine Firma, die macht Weiterbildung rund um den ganzen kaufmännischen Steuerbereich in Köln. Also für alle Leute, die so beim SEO-Day sind schon in Köln, da wisst ihr, wie die Stadt aussieht. Das ist diese Stadt, wo sie diese Klokacheln außen ans Haus kleben, warum auch immer. Aber ansonsten auch sehr schön und fußläufig fast, für so eine Großstadt richtig kuschelig. Mit dem Bier kam das nicht so. Aber okay, Schwächen muss es überall geben. Aber die Kollegen von Entris suchen einen SEO-Manager, einen Senior-SEO-Manager. Ich kenne die Kollegen, sehr nettes Team. Ich verlinke die entsprechenden Stelle rein. Also wer im Raum Köln etwas sucht, ich kann es wirklich dringend empfehlen an der Stelle. Und damit...
Genau. Ein Job haben wir sogar noch, Jens.
Das war der Job von Entris gerade.
Jetzt haben wir noch einen.
Ach, da haben wir noch einen.
Cool. Spontan.
Ein spontaner Job.
Wir suchen immer noch einen Werkstudenten bei uns im SEO-Team.
Genau, also selbst aus Salzburg lohnt sich die Anfahrt.
Es lohnt sich, also ich kann es auf jeden Fall bestätigen.
Stimmt.
Also tolles Team, tolle Firma, macht echt Spaß, dort zu arbeiten und wirklich tolle Kollegen einfach.
Ich gebe dir den 5er nachher.
Ich brauche keinen Fünfer, ich sage das wirklich ganz ehrlich und das Hand aufs Herz, also wirklich. Also so. Alle da draußen, die Interesse haben, meldet euch bei Markus, ganz wichtig.
Genau, macht es.
So, und wir haben eine Kleinigkeit zu verlosen und zwar hat die natürlich Stefan mitgebracht.
Ja, also genau, also wir verlosen auf jeden Fall was. Wir haben jetzt ganz über die Google Search Konsole geredet. Ich denke einfach, dass ein Zugang zum Impact, wir haben vorhin schon gesagt, wir haben 300 Beta-Tests aktuell, also die das Tool schon intensiv testen. Wir verlosen einen Zugang zu Impact. Und ich werde noch mit Irina nochmal sprechen. Vielleicht gibt es da noch ein cooles Swag-Paket noch dazu, also so ein On-Page-Swag-Paket mit allen lustigen, interessanten Sachen, was wir noch so haben. Und dazu würde ich dann einfach sagen, reicht ein Tweet, welche ist eure Lieblingsfunktion von OnPage und genau, Hashtag und Spielregeln nochmal in den Shownotes würde ich dann reinhauen, genau. Wie wir das Ganze, ich muss es ja irgendwie tracken und dann den richtigen Gewinner finden. Also wichtig hier, welche ist eure Lieblingsfunktion und ja, einfach, dann gibt es einen Impact-Zugang.
Genau, und Einsendeschluss oder Mitmachschluss ist dann sozusagen der 25.10.
Jupp.
Cool, damit wir, das muss man ja benennen, sonst ist es kein rechtsgültiges Gewinnspiel.
Das ist kein Gewinnspiel.
Ja, es ist sowas in der Art. Okay, damit sind wir fertig. Damit danke ich euch recht herzlich für eure Teilnahme. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und Markus hat es auch viel Spaß gemacht.
Das stimmt.
Siehst du, wie ich das wieder wusste. Vergesst nicht, uns in iTunes zu bewerten. Kommentare bitte gerne rein. Wir freuen uns immer drauf. Auch Use Cases, was haben wir vergessen? Was sind eure geilsten?
Ist gerade wieder weg.
Ja, jetzt, aber ja. Zum Glück bin ich ja selber die Aufnahme. Das heißt, ich kann mich selber nicht wegmachen. Ihr hört nur nicht, was ich sage.
Das stimmt.
Das ist gut.
Das klingt nachher ziemlich dämlich.
So, und also was waren eure coolsten Auswertungen, die ihr jemals gefahren habt? Mit der Search-Konsole, das wäre schon, würde uns in den Kommentaren auch freuen. Themenvorschläge etc. pp. Wie immer.
Genau, wenn ihr mal als Gast zu uns möchtet, sagt uns gern Bescheid. Der Jens und ich beißen nicht oder selten. Und wir freuen uns auf euch.
Genau, dann vielen Dank, Stefan, dass du da warst.
Vielen Dank für die dritte Einladung inzwischen. Ich bin immer wieder gerne Gast bei euch. Das macht immer wieder Spaß. Und ja, fast 2 Stunden, Jens. Fast 2 Stunden. Wow.
Ja, muss jetzt ganz und vielen Dank natürlich auch Johannes.
Sehr gerne. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Super.
Sehen wir dich eigentlich auch in Salzburg dann?
Leider nicht, nein.
Wir müssen uns mal persönlich kennenlernen.
Du, wir haben ja ein schönes Büro in Berlin.
Kommt doch einfach mal nach München. Hier haben wir gutes Bier und ein tolles Büro. Ist auch sehr schön. Und hier scheint immer die Sonne.
Fast. Ich habe da auch schon im Regen gestanden.
Da war es im falschen München, eindeutig.
Genau. Und wenn wir das Problem ist, wenn ich mit dir immer weggehe, klappt das ja.
Du sagst es nix.
Aber deine Kollegen schlafen da mit dem Club ein.
Ich weiß nicht, von was du redest.
Und der Kollege war nicht Markus, möchte ich gerade dazu sagen, dass hier einer
war. Stimmt.
Genau.
Okay, wir sollten jetzt die Aufnahme unterbrechen. Genau.
Dann sind wir raus. Wir wünschen euch schöne 4 Wochen und hoffen, dass ihr...
Genau.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das SEO-Haus mit Jens Faudrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.